Sind wir da drauf?
Ja, wir sind drauf.
Wir sind drauf. Hallo, willkommen zur Folge
153. Hallo, auch von mir aus der Ferne. Ich komme mal näher ran. Moment, hallo, da bin ich.
Du klingst nicht weiter weg, nur weil du deine Hände vor deinem Mund hältst.
Wenn du so einen Trichter machst, dann klingt das so an, als ob ich laut aus der Ferne rufe. Und dann werde ich immer leiser, weil ich ja näher komme. Und dabei normalisiert sich aber die Stimme halt weniger Hall.
Ich glaube nicht, dass das so klingt, als wärst du weit weg, sondern einfach nur, als würdest du relativ nah dran am Mikrofon laut durch deine Hände sprechen.
Ich bin absoluter Hörspielprofi. Ich kenne alle Tricks und Kniffe des Business. Du kannst mir nichts vormachen.
Na gut, dann versuche ich es auch gar nicht erst. Wir sind die Leute im Brüder. Wir haben einen Podcast jetzt schon seit über 153 Folgen. Das ist mega. Und viele Leute sind dabei, viele Leute bewerten uns schlecht bei
Spotify.
Unsere Durchschnittswertung sinkt und sinkt und sinkt. Dich scheint das so ein bisschen anzufassen.
In mich fasst es eigentlich nur deswegen an, weil wir schon mal darüber gesprochen haben und du dann gesagt hast, findest du es eigentlich gar nicht so gut, 5,0 zu haben, aber unter 4,6 sollte es nicht fallen. Also bei 4,5 machst du dir Sorgen.
Das habe ich so daher gesagt.
Hast du so daher gesagt, jetzt ist es aber Realität und meine Empathie und so kickt rein.
Okay, die kannst du wieder abschalten. Sagen wir mal, wenn es unter 2 geht. Da würde ich mir langsam Gedanken machen.
Okay, trotzdem möchte ich euch alle aufrufen, die Bela-Armee.
Die Bela-Armee?
Jetzt durch die Fußgängerzone eurer Stadt zu flanieren und Leuten mit, was habe ich gesagt, vorgehaltener Pistole dazu zu zwingen, uns bei Spotify positiv zu bewerten. Wir brauchen euch, wir brauchen eure Votings.
Und eure Gewalt.
Und eure Gewalt, damit ich mich wieder besser fühle, im Namen von Tim.
Ist das jetzt egoistisch oder altruistisch von dir?
Ich glaube, das ist dasselbe. Das versteht die Menschheit nur nicht.
Immer? Mhm. Ah, du meinst, weil alles, was man für andere tut, einen auch selber sich gut fühlen lässt und damit. Aber das ist ja trotzdem Unsinn, zu sagen, das ist dasselbe, weil die Grundmotivationslage ja eine andere ist. Es kann ja sein, dass die Folge davon ist, ich helfe jemandem aus altruistischen Gründen, deswegen fühle ich mich selber gut. Ja, nicht der Grund ist, warum du es machst, sondern weil es dir primär schon darum geht, anderen Leuten zu helfen.
Vielleicht. Ja so also es ist auf jeden Fall, ist es auf jeden Fall besser, sein. Wenn man sich gut fühlt, anderen Leuten zu helfen, als wenn man sich gut fühlt, anderen Leuten zu schaden.
Insofern ja, aber ist das ist ja auch nicht die Frage.
Oder auch nicht anderen Leuten zu schaden, nur zum eigenen Vorteil zu sein. Insofern ist es schon sinnvoll zu differenzieren und nicht so kulturpessimistisch, zynisch daher zu plappern, wie ich das eben aus Versehen getan habe. Ich entschuldige mich dafür. Ich entschuldige mich auch für die ganze Paula Hartmann-Nummer. Wir können das jetzt einfach beiseite schieben und in den Podcast einsteigen.
Nee. So leicht lasse ich die noch nicht vom Haken.
Dann können wir es jetzt über mich ergehen lassen.
Heute ist der 16.04.20:17 Uhr. Wir sind relativ früh dran. Das ist gut. So können wir jetzt uns 3 Stunden lang anhören, wie Benny zu Kreuze kriecht, weil er mir, also ich sag mal andersrum, falls jemand das letzte Woche nicht gehört hat, vorletzte Woche nicht gehört hat, ich wollte dir eine leidenschaftliche neue musikalische Entdeckung präsentieren und du hast mich abgewürgt, als würde ich versuchen, dich für die NSDAP zu begeistern. Du hast es nämlich nicht anhören wollen unter der Behauptung, ich hätte das alles bereits in der letzten Folge davor erzählt. Nun sprechen die Fakten deutlich gegen dich.
Ja.
Ich habe das nämlich nicht gemacht.
Hast du nicht gemacht.
Und es kam mir damals schon komisch vor und ich habe prophezeit, egal wie es ausgeht, egal ob ich recht habe oder unrecht, ich werde mich schlecht fühlen.
Habe ich gerade gehört, als ich beim Geister-Edeka war und einkaufen war.
Und genau es hat funktioniert.
Stelle. Du hast dich schlecht gefühlt.
Ich habe mich schlecht gefühlt. Und ich habe mir auch sagen lassen von Dritten, dass es unangenehm ist, dem zuzuhören, also wie du da mit mir umgehst.
Und ich kann das Gegenteil berichten.
Mhm.
Dessen, also zum einen war es nicht der NSDAP-Vergleich.
Ich bin gespannt, wie du genau das Gegenteil davon berichtest.
Der NSDAP-Vergleich ist unfair.
Ist ein bisschen unzulässig.
Und das führt weniger doll dazu, dass ich zu Kreuze krieche. Also ich habe mir genau angehört, wie das alles sich entsponnen hat. Mhm. Und unser ganzes Gespräch darüber. Und ich habe ja da schon relativ selbstironisch bin ich damit umgegangen und habe gesagt, bestimmt scheiße, das stimmt bestimmt alles nicht. Und es war irgendwie ganz unterhaltsam auch zuzuhören. Vor allen Dingen habe ich beim Zuhören gedacht, war gar nicht so schlimm, weil ich war mir ja nicht sicher und meine Absicht war ja eine gute. Ich wollte ja nur die Doppelung des Berichtes ersparen. Und es kam mir so bekannt vor, aber ich habe immer wieder gedacht, ah, irgendwie hat es mir nicht locker gelassen, stimmt das doch, stimmt das nicht. Dann habe ich irgendwas von 73% gesagt, da ist ja schon eine ganz schöne Marge, das Error. Und dann war es irgendwann so, dass du nämlich gesagt hast, da habe ich nur ein Zehntel von erzählt, ich hätte noch viel mehr erzählt. Mhm. Dann habe ich gesagt, nee, dann hast du es nicht erzählt, dann hau raus. Und dann hast du gesagt, nee, komm, mach weiter.
Naja.
Also, ja, ich verstehe schon, dass du gesagt hast in der Situation, aber es ist zumindest so, dass ich nicht gesagt habe, du hast es auf jeden Fall erzählt, ich weiß es hundertprozentig, halt die Schnauze, NSDAP.
Also ich will mal sagen, du hast den Teppich, auf dem ich stand, bereits angezündet. Er brannte und ich hatte Angst, mich fortzubewegen.
Ich habe dich sehr verunsichert.
Das hast du.
Aber ich habe mich auch selber verunsichert. Ich habe schon geahnt, es könnte auch schief gehen. Es war eine unmögliche Situation.
Hm. Unmöglich klingt ein bisschen so, als hätte es keinen anderen Ausgang gegeben.
Naja, ich habe dir ja gesagt, du sollst es erzählen.
Nachdem du den Teppich angezündet hast, ja, auf dem ich stand.
Dann wolltest du nicht mehr.
Nein, ich wollte nicht verbrennen. Ich hatte Angst zu verbrennen.
Stattdessen bin ich jetzt verbrannt, aber auch okay.
Apropos verbrennen, das aktuelle Album von Paul Hartmann heißt Kleine Feuer. Und ich werde später darüber nochmal berichten.
Aber jetzt mal ernsthaft, wie hätte ich reagieren sollen? Wenn ich mir ziemlich sicher war, dass
der
Name klingelte, du erzählst häufig über Musik, irgendwie kam es bekannt vor.
Ja, aber ich glaube, die größte Wahrscheinlichkeit, dass es dir, also durch mich bekannt vorkam, ist, dass du das mit der ganzen Geschichte von Ege Nur verwechselt hast. Das habe ich dann ja, glaube ich, in der Folge sogar noch gesagt.
Habe ich auch überlegt, aber...
Und weil ansonsten habe ich halt seit Blond, was ja schon deutlich länger her ist und was du ja nun auch jetzt mit eigenen Erfahrungen befüllt hast, gar nicht mehr über Musik gesprochen, nee, so ausführlich. Ja. Und Ege Nur war im Januar.
Nee, aber der Name kam mir bekommen. Entweder ich habe was über die gelesen oder du hast es woanders geschrieben oder du hast es mir in einem anderen Zusammenhang erzählt oder ich habe von jemand anderem gehört. Ich war einfach schwer unsicher. Und ich wollte unseren Zuhörern...
Du warst jetzt zu 73% sicher.
Zumuten. 73%, ja, ich weiß.
Stell dir mal vor, die SPD wird mit 73% gewählt bei der nächsten Bundestagswahl. Was da los
ist? Das hat aber nichts mit Wahrscheinlichkeit. Wahlergebnisse haben nichts mit Wahrscheinlichkeit zu tun.
Naja. Du glaubst ja auch, 8 Grad ist nicht doppelt so warm wie 4 Grad.
Das glaube ich.
Ja, glaubst du
das. Ich habe dir das immer verboten, das zu glauben.
Nee, umgekehrt.
Nein, so war es. Ich habe gesagt, 8 Grad, du darfst nicht von bei Grad.
Das habe ich doch gerade gesagt. Das habe ich gerade gesagt, dass du das sagst. Und dass
man das nicht darf.
Ja.
Ach so, ja, Entschuldigung. Ich höre dir so schlecht zu.
Und nicht nur das. Du denkst manchmal auch, ich hätte dir Sachen erzählt, die ich dir gar nicht erzählt habe.
Ja.
Ach, ist das alles furchtbar. Hört bloß nicht diesen Podcast. Oder doch. Oder doch. Ich habe so viele Dinge zu besprechen.
Ja, bitte, schieß los.
Erstmal muss man sagen, ich werde da jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, unser Versuch, Annes Herz zurückzuerobern, ist geglückt.
Ah.
Sie hat mir eine sehr liebe Nachricht geschrieben, die ich jetzt hier nicht vorlesen werde, weil ich glaube, das ist eher privat und persönlich. Allerdings konnte sie berichten zu unserer, ich glaube, letzten Handy-Notizen-Folge, wo ich über die Unzuverlässigkeit der Lieferando-App bezüglich der Ankunftszeit und gesprochen und gerantet habe, meinte sie, das könnte daran liegen, dass ich hier in Langendorf, wie sie sagt, bei Lieferdienst oder bei Ketten bestelle, die eigene Fahrer und Fahrerin haben.
Und keine
Lieferando-Fahrerin, weil sie kennt es selber, vor allem wenn die mit so Lieferando-Fahrrädern unterwegs sind, dass man das dann wie beim DHL-Auto straßengenau tracken kann. Das ist ihre Erfahrung. Das kann natürlich sein.
Das würde auch erklären, warum es das System gibt.
Warum
es
das System generell
in Fällen nicht funktioniert.
Ja. Genau, das hat sie als zusätzliche spannende Information, als kleinen Callback.
Das versachlicht es sehr, macht es aber auch weniger lustig.
Ich weiß nicht, ob das, war das lustig?
Ja.
Fandst du lustig?
Ich fand das lustig.
Okay. Dann würde ich so gern mal von dir wissen, du denkst ja, Tennis ist ein guter Sport, ne?
Ja.
Was ist denn eigentlich deine Meinung zu Boris Becker? Was fühlst du, wenn ich Boris Becker sage?
Traurigkeit.
Traurigkeit? Ja. Aha, okay.
Ich habe Mitleid mit Boris Becker.
Weil?
Ich empfinde sehr viel bei Boris Becker.
Ja, das habe ich nämlich gehofft. Ich habe einen großen
Blumenstrauß an Gefühlen. Zum einen war er, als ich ein Kind war und meine Familie und Verwandten und so Tennis begeistert waren. Warum? Weil unser Goldjunge aus Leimen die Nummer 1 war.
Der Bobbele.
Der Bobbele war die Nummer 1 der Welt. Ich erinnere, dass meine Tante anlässlich der Tatsache, dass er den ersten Weltranglistenplatz erklommen hat, einen Kuchen gebacken hat, auf dem stand Boris die Nummer 1.
Für wen? Für euch alle?
Für uns alle.
Einfach, okay.
So eine Bedeutung hatte das, dieser Clique, sag ich mal.
Ja.
Damals. Tennis war ein Riesending und hat mich, also ich weiß auch, erinnere heiße Sommertage, in denen alles draußen irgendwie war und dann aber drin sich so eine Schar wie bei der WM vom Fernseher versammelt hat und 5 Stunden Mats Wielander Match gesehen hat.
Was für ein Match?
Mats Wielander, großer Tennisspieler.
Mats Wielander?
Mats Wielander.
Nie gehört.
Die ganzen Leute von damals, Andre Agassi, Pete Sampras.
Kenn ich.
Stefan Edberg.
Kenn ich auch.
Mhm. Und natürlich Mats Wielander.
Den kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob du den vielleicht ausgedacht hast.
Nein, es gibt sogar auf Eurosport eine Sendung, wo er jetzt als Experte ist, die heißt Game, Set and Mats.
Okay.
Das hätte ich mir so schnell nicht ausdenken können.
Nee.
Das wäre sonst richtig gut, wenn ich das alles geplant hätte. Also das, da und da war er natürlich ein großer Star und er war so jung und er hat alle begeistert und Deutschland aus dem Tennis-Tiefschlaf wach geküsst. Ja, und dann kam aber der ganze Downfall. Und dann war damals ja schon irgendwie mit der Familie, da wurde halt, wenn du mit 17 Wimbledon gewinnst, was muss da los sein zu Hause? Und was muss mit dem Typen, der muss ja völlig durchgedreht sein.
Offenbar ist er das auch so ein bisschen.
Und ich erinnere noch, damals gab es eine Story, wie er nach seinem Wimbledon-Sieg mit einer Deutschlandfahne über den Platz gelaufen ist, beim Jubel. Ganz harmlos. Einfach so ein kleiner Junge, der für sein Land angetreten ist. Und das war eine Riesensache in Deutschland. Ja. Dass ein deutscher Sportler mit der Fahne so unbeschwert und leicht, aber jetzt können wir und so. Das war im Grunde diese ganze Sommermärchendiskussion damals schon. Ja, und dann war halt er in der Boulevard-Klatschpresse mit seinen Affären und seiner Besenkammergeschichte und
Sabrina Zettlur.
Und Sabrina Zettlur. Was? Hat er mit der auch was gehabt?
Die waren zusammen.
Mit Sabrina Zettlur und dann mit dem ganzen, mit seinen ganzen Insolvenzen. Und da war, wo haben wir darüber geredet? Im Knast in Großbritannien. Und dann wurde seine Rückkehr von der Boulevardpresse verfolgt. Und das war halt alles so, dass man das Gefühl hatte, dieser Typ hat viel zu schnell, viel zu krassen Erfolg, konnte das alles nicht verarbeiten und hat danach ein Leben geführt, das nicht zu ihm passt. Und ist alles traurig und man hätte ihm eigentlich wahrscheinlich eher irgendwie ein anderes Leben gewünscht. Trotzdem finde ich ihn auch heute noch sympathisch. Er ist ein total guter Tennisexperte, wenn er bei Eurosport spricht. Also er hat echt Ahnung. Auch als Trainer hat er noch gearbeitet. Und das Beste.
In Djokovic,
genau. Und das Beste an Boris Becker, habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, sind die Bobble Beats auf Instagram.
Stimmt.
Auch. Also er amüsiert mich. Ich finde ihn sympathisch. Er tut mir leid. Er ist tragisch. Er ist irgendwie auch manchmal ein Arsch gewesen. Ist alles dabei.
Ich glaube, der ist jetzt in einer ganz guten Verfassung. Weißt du? War vor nicht allzu langer Zeit bei Einfach mal Luppen im Podcast von Toni und Felix Groß. Und da haben die, also hat er auch ganz viele coole, tolle, interessierte Fragen gestellt, so über das Fußballbusiness und über Trainer, die sie hatten und wie sie sie wahrgenommen haben und wer ist eigentlich der Beste eurer Meinung nach der jeweiligen Zeit. Das war irgendwie alles ein total tolles Gespräch und ich glaube, der ist ganz happy da mit seinem Expertenjob.
Schön.
Bei Eurosport und irgendwo bei der BBC oder so hatte er, glaube ich, auch nochmal einen. Irgendwas Internationales.
Wie kommst du denn drauf? Deswegen?
Ja, genau, weil ich den Podcast gehört habe und dann irgendwie im Ohr hatte, wie du das als den König des Sports bezeichnet hast, Tennis?
Tennis.
Was ich absurd finde.
Der Königssport habe ich.
Der Königssport. Okay, ja, gut.
Das ist die perfekte Sportart.
Ist der offizielle Königssport nicht Schach? Nee, das ist das Spiel der Könige, ne?
Das spielt man auf jeden Fall mit dem
König. Mit König. Meinst du, deswegen heißt es so? Weil da Könige bewegt werden. Na gut.
Richtig geil, einfach vom Konzept. Wir leihen uns ja immer aus der Bücherhalle so Spiele aus, Brettspiele für Kinder.
Ja.
Und da ist ein Spiel dabei, so ein geiles Konzept. Du hast eine Reihe nur mit Bauern. Jeder hat eine Reihe nur mit Bauern. Und die Figuren haben aber kein Movement. Also beim Schach, für die, die es nicht wissen haben, kann man die Figuren unterschiedlich bewegen. Oder sie können sich nur unterschiedlich, also auf eine bestimmte Art bewegen jeweils. Und da ist es so, dass abhängig von dem Feld, auf dem du stehst, die Figuren sich bewegen können. Also wenn du den Bauern auf ein Turmfeld ziehst, kann er sich im nächsten Zug wie ein Turm bewegen.
Ja.
Oder wie ein Läufer oder wie ein König oder wie ein Pferd. Und das ist so krass strategisch, weil du vorausdenken musst, was passiert, wenn ich den da jetzt hinziehe und wie kann ich ihn am nächsten...
Ganz anders als bei normalem Schach.
Es hat noch, also es hat noch eine andere Komponente, ja, weil verstehe. Sich permanent alle Figuren verändern.
Verstehe.
Und das Ziel ist auch nicht, alle anderen zu schlagen oder eine bestimmte Figur zu schlagen, sondern auf die gegenüberliegende Seite mit zwei Figuren zu gelangen. Mega einfaches Konzept, super spannendes Spiel. Finde ich richtig geil.
Mhm. Hast du das einen Namen?
Ja, den kann man sich nicht merken.
Okay.
Kakara Krash Kaskandaria oder so.
Okay.
Google einfach so ähnlich wie Schachspielbrett, geil. Figuren werden
nur so ähnlich wie Schach, nur dass man Züge vorausahnen muss.
Mighty Morphin Schachfiguren.
Dann, du hattest eben darüber nachgedacht, ob du selber noch Callbacks hast. Ich möchte dir einen präsentieren für dich, weil du hattest aus deinem Urlaub, über den wir kurz sprachen, mir geschrieben, dass du schon wieder irgendwelche Dinge mit Gewalt geschafft hast. Wir erinnern uns, eine deiner größten Stärken ist es, ja. Dinge mit Gewalt möglich zu machen.
Und ich sollte sagen, jetzt soll ich sagen, was?
Ja, dachte ich mir, dass da jetzt was wieder hervorgeholt wird.
Habe ich nicht gesagt, was das war?
Mhm.
Wie, was für eine blöde Lache.
Na, das hattest du geschrieben, dass du da im nächsten Podcast drüber erzählen möchtest. Du hast wieder etwas mit Gewalt möglich gemacht.
Ich erinnere mich daran, aber ich weiß nicht, was es war.
Schade.
Aber es war irgendwas, wo ich wirklich das Gefühl hatte, oh scheiße. So war es nämlich. Ich habe das gemacht und dachte, es geht halt doch nicht immer. Ist doch nicht so ein Ding von mir. Dann habe ich es weiter probiert und dann war es, ging's. Es war einfach so.
Also gar nicht so richtig erzählenswert.
Doch, es war schon irgendwas Cooles.
Okay.
Auf jeden Fall war, ich weiß, es waren mehrere Sachen. Eine Sache erinnere ich doch, das war so ein Gattertor von diesem Feldweg, über den ich auch berichtete, über den ich nachts gelaufen bin, dass man nicht zumachen konnte.
Bis du kamst.
Bis ich kam und es mit Gewalt zugemacht und so doll mit Gewalt zugemacht habe, dass ich Sorge hatte, dass es nie wieder, ich glaube bis heute stehen da 200 Holländer um das Tor rum mit Baggern und Krähen.
Und kommen dann nicht durch.
Und kommen nicht mehr durch.
Du hast quasi eine neue Mauer durch das Land gezogen.
Undurchdringlich.
Und wenn davon Donald Trump erfährt, dann stellt er dich sofort ein.
Das will ich nicht. Alle, die er einstellt, landen irgendwann vor Gericht.
Aber der begnadigt die alle schon, wenn er
dann Präsident wird. Ich glaube nicht, der hasst die alle.
Meinst du? Alle?
Ja. Das sind alles Verräter.
Na, die ganzen Leute, die das Kapitol gestürmt haben, sollen die begnadigt werden.
Ja, die hat aber ja
die hatte nicht viel die gearbeitet. Hatte nicht geheiert.
Also schon irgendwie. Aber das war eher so, wie Finn Kliman das gemacht hat, ohne Bezahlung.
Was ein Vergleich. Ich weiß mindestens eine Person, die das gerade gar nicht witzig findet, was du sagst. Okay, dann habe ich noch, ich weiß nicht, wie ich auf diesen Gedanken gekommen bin, aber irgendwie, ich war am Wabali und saß in der Sauna. Und in der Sauna kann man ja nicht viel machen.
Nee, deswegen
man sitzt und guckt und wartet und schwitzt und denkt.
Das ist gut, endlich hast du auch mal einen Punkt gebracht, warum ich da nicht so gerne bin.
Ich habe geschrieben, du hast Probleme, dich länger auf eine Sache zu konzentrieren, deswegen ungern Sauna. Ich glaube, das habe ich, ich habe viel an dich gedacht, während ich in der Sauna saß und habe mir überlegt, dass das total passend ist. Du bist richtig, du hast so eine, also du kannst dich auf Sachen konzentrieren, aber du bist auch super schnell abgelenkt und in dem Moment, wo du wenig, so vermute ich das, du kannst mir jetzt sagen, ob das stimmt oder nicht, in dem Moment, wo wenig Input von außen kommt, wirst du unruhig. Du brauchst Input von außen.
Ja.
Und zwar ziemlich
oder von innen.
Konstant.
Also was ich halt gut kann, ist irgendwie spazieren gehen oder Fahrrad fahren und dabei lange
da nachdenken. Da kriegst du aber ja Input. Also ja, auch stimmt. durch die Bewegung, durch visuelle Reize.
Ja, da war es deswegen vielleicht auch schlimm. Vielleicht habe ich gar nicht dieses, ich sag ja immer, ich fühle mich dann wie in so einem Sarg und gefangen und in der Sauna ist es dasselbe. Nur, dass dazu noch dieses schreckliche Schwitzen kommt. Ja, da hast du völlig recht. Und dazu passend steht hier meine Handynotiz, ich bin nicht wie ein Kanal. Ich bin nämlich auf besagtem Feldweg, über den ich jetzt schon zum dritten Mal rede, lang gegangen. Und Holland ist, wie gesagt, voller Wasser. Und links von mir, ich habe übrigens Sidetracking, ich habe mal gefragt da einen.
Konntest du dich nicht mehr auf die Geschichte konzentrieren?
Ich konnte mich nicht auf die Geschichte konzentrieren. Ich habe da einen gefragt. So ist es die ganze Zeit übrigens in meinem Kopf, wenn ich alleine bin. Permanent ist das so.
Klingt anstrengend ein bisschen.
Und ich habe einen gefragt, ob das eigentlich unhöflich ist, wenn man von den Niederlanden als Holland spricht. War mir aufgefallen, dass der das selber gemacht hat. Und da habe ich gesagt, Moment mal, ich habe mir immer vorgenommen, nicht Holland sagen, das ist nämlich nur eine Region in den Niederlanden, in der auch Amsterdam liegt. Das ist so, als wenn man Deutschland immer Bayern nennen würde. Und das finden die bestimmt nicht so cool. Und irgendwann war es auch mal so, früher stand bei Fußballspielen immer HOL und jetzt steht da immer NED.
Mhm.
Und der hat gesagt, ja, wir benutzen, also der kam halt aus Amsterdam ursprünglich und er meinte, wir Amsterdamer sagen gerne auch Holland, weil wir halt so egozentrisch
sind. So wie die Münchner vielleicht auch Bayern sagen und Deutschland meinen.
Vielleicht, so heißt das so. Und er hat gesagt, es ist schon eigentlich richtig und anständig und ordentlich, das so zu machen, aber auch in den Niederlanden sagen viele Holland. Aber ist gute Punkte für mich als vermeintlich arroganter Deutscher, dass ich so sensibel da bin. So, ich bin auf diesem Feldweg, links und rechts von mir also Kanäle, die sind überall durch die Felder gezogen. Das müssen Bewässerungsdinger sein, wo ich mich aber auch gefragt habe, wie das eigentlich funktioniert, weil die ja nicht in die Felder reingehen. Was bringt das dem Feld, wenn da so
ein Kanal... Vielleicht kann man die mal so über schwimmen lassen, indem man so einen kleinen Damm baut und dann fließt es auf die Felder raus.
Das könnte sein. Das ist eine gute Idee. Und da war in der Mitte ein Weg, auf dem ich ging, durch diese ganzen Felder gezogen, sehr gerade, sehr klar. Und diese Kanäle flossen neben mir beide in dieselbe Richtung. Und ich ging so mit denen mit. Und da habe ich ganz doll das Gefühl gehabt, so bin ich nicht.
Ich könnte das nicht.
Ich könnte nicht so dieser Kanal sein. Und dann hat sich dieses Bild weitergesponnen, auf alle meine Lebensbereiche bezogen. Und ich habe festgestellt, dass mein ganzes Leben so ist, dass ich nicht in... es ganz schwer aushalten kann, in eine Richtung zu gehen und das weiterzumachen, sondern immer wie eine Welle bin, die über das gesamte Land fließt und überall was mitnimmt, aber nirgendwo ist oder bleibt oder dazugehört. Das ist natürlich Quatsch, dieses Bild. Du kannst jetzt natürlich sagen, ich führe ein relativ konstantes Leben, ich habe ein Haus und Familie und so weiter. Aber so vom inneren Gefühl her habe ich Unbehagen dabei empfunden, das und habe mehr so dieses Gefühl, ich bin überall immer nur zu Besuch und kann mich nirgendwo so richtig innerlich lange aufhalten. Das passt sehr gut zu deiner Sauna beobachten.
Aber das ist interessant, weil du bist auch gleichzeitig der König der auf Jahrzehnte angelegten Projekte und ziehst die auch durch. Mhm. Also nicht alle, aber doch recht viel.
Das wirkt sehr kanalig, ne?
Das ist extrem kanalig.
Ja, dann muss ich nochmal mehr Küchenpsychologie mit mir selber betreiben, um dem auf den Grund zu gehen.
Können wir auch hier zusammen machen.
Ja, das lohnt sich, glaube ich, nicht für unsere ZuhörerInnen. Aber die Beobachtung ist stimmig, passt zu mir. Ich bin kein Kanal, ich bin eine Welle.
Ja, okay. Du hast gesagt, du fühlst dich wie in einem Sarg in der Badewanne.
Ja.
Da habe ich eine tolle Werbung gesehen in der U-Bahn für ein Krematorium. Und ich habe sie wortwörtlich aufgeschrieben, weil da sind Bilder in meinem Kopf entstanden. Die haben geworben mit einem Angebot, welches sie besonders macht und heraushebt, nämlich an gegenüber anderen Krematorien. Trauerfeier, begleitete Einäscherung und Urnenbeisetzung sind auf Wunsch an einem Tag möglich.
Ja, begleitete Einäscherung.
Genau das war das Ding, worüber ich gestolpert bin. Wie muss man sich das vorstellen? Und gibt es da, also ja, offenbar gibt es das. Und ist es das, wonach es klingt?
Ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich bilde mir ein, das schon mal erlebt zu haben.
Du bildest dir ein, schon mal bei einer Einäscherung dabei gewesen zu sein, bist dir aber nicht sicher. Bist du dir genauso sicher, wie dass ich schon über Paula Habern erzählt hatte?
Weniger
oder?
Sicher. No. Das heißt aber nicht, dass es nicht wahr ist.
Nee, das heißt es nicht.
Da sind wir wieder bei den Wahrscheinlichkeiten.
Also ich habe davon noch nie gehört, ich habe das noch nie gesehen und ich kann mir das so schwer vorstellen. Dass, vor allem in diesem Trio, also erst die Trauerfeier, dann wahrscheinlich halt am offenen Sarg, weil Leichnam ist noch da, vielleicht hübsch zurechtgemacht. Und dann geht die ganze Trauergemeinde mit dem Sarg und dem toten Angehörigen ins Krematorium oder ist vielleicht schon da oder muss ein Raum weitergehen. Und dann sieht man, wie der Holzsarg in die Verbrennungsanlage geschoben wird und alle sitzen dann da und weinen. Ja. Und dann kommt am Ende, ich dachte auch, sowas dauert eher Stunden.
Ich glaube, das geht schnell.
Das geht schnell.
Ziemlich heiß, diese Öfen.
Ja, das weiß ich, aber ich hätte jetzt gedacht, also ich dachte, dass es irgendwie so 3-4 Stunden dauert, bis so ein Körper vollständig verbrannt ist mit den Knochen und allem.
Voll stimmt, und die Knochen. Ich meine, also wahrscheinlich war ich nicht dabei, aber irgendwie habe ich ganz starke Bilder dazu in meinem Kopf. Aber auch an einem Tag, das klingt alles so super nach Effizienz, Discounter, Discount, Einäscherung.
Ja, ist wahrscheinlich günstiger, als dann irgendwie das Personal an 3 verschiedenen Tagen da ranzukarren. Alles in einem Rutsch durch, so ein All-Inclusive, All-You-Can-Eat-Ding, Flatrate-Krematorium. Und wenn vielleicht die Leute von weit her anreisen müssen, dann können die es auch besser möglich machen, dann irgendwie alles an einem Tag da möglich zu machen.
Irgendwie klingelt da was bei mir. Nicht, dass ich dabei war, dass es irgendwie am selben Tag war. Aber ich glaube, bei mir kommen mehrere Bilder im Kopf zusammen. Ich erinnere nämlich, dass mein Opa wurde, glaube ich, eingeäschert. Und da war das Konzept für mich relativ neu. Mhm. Da gab es auch in Hamburg, wurde das neue Krematorium irgendwie auch gebaut. Und dann haben sie einen neuen Schlot da gehabt. Und das hat mich immer wahnsinnig fasziniert, dieses Thema. Und gepackt, ich habe nie an irgendwas Übernatürliches geglaubt. Aber dieses Einäschern nimmt so ein bisschen den letzten Zweifel. Dass da noch irgendwas los ist nach dem Tod im Sarg. Wenn da so ein Körper in die Erde gelassen wird, kann man sich das noch so ein bisschen vorstellen. Aber
ja, aber nur, wenn man die Verbindung aus Geist und Körper nicht lösen kann.
Und ich habe diese Verbindung habe ich da noch ein bisschen immer gehabt.
Ja.
Und dieses Verbrennen hat sich für mich immer ein bisschen falsch und beängstigend angefühlt.
Mhm.
Und mein Opa wurde dann verbrannt und das war irgendwie krass für mich. Und dann habe ich immer, sehe ich diesen Schlot von mir und dann habe ich mir das vorgestellt, wie das aussieht. Und dann war ich später in einem Konzentrationslager, Majdanek in Polen, wo wir in der Verbrennungsanlage auch waren. Mit dem habe ich vielleicht schon mal erzählt, fürchterlich makaberen Detail, dass der Aufseher des Lagers mit den Öfen im benachbarten Raum seine Badewannenwasser geheizt hat.
Ja.
No shit.
Ja.
Und das zu sehen mit dieser Geschichte und die Öfen, vor diesen Öfen zu stehen und dann die Bank, auf der den vorher noch die Wertsachen abgenommen wurden und die Goldzähne gezogen und so. Das alles zusammen hat mich tief verstört und tief beeindruckt und hat sich, glaube ich, so ein bisschen in meinem Kopf zu so einer Vorstellung von, ich bin dabei gewesen. Bei meinem Opa war ich aber nicht. Das ist Quatsch. Und bei einem anderen, das ist jetzt auch nicht. Aber finde ich
glaube auch nicht, dass man das vergessen würde. Also auch wenn man jung ist, da hätte man so klare Bilder vor Augen.
So beeindruckend war diese Erfahrung in dem Lager.
Das möchte ich auch kurz aufgreifen. Ich war kürzlich im Kino.
Vernichtungslager. Scheiße.
Und leider ist Vernichtungslager genau das richtige Stichwort. Ich habe nämlich mit meiner Frau zusammen im Kino in einer Passage, kennst du Passage?
Ja.
Den Film The Zone of Interest gesehen.
Ja.
Hast du davon gehört oder gelesen?
Ja, du hast erzählt, dass du da reingehen willst.
Ja, das kann sein.
Und das alles.
Das ist alles, was du weißt.
Ja.
Es ist der Film,
das ist meine Zone of
Interest. Unter anderem Sandra Hüller für den Oscar nominiert war.
Doch, dann habe ich
in diesem Kontext mag man das eventuell gehört haben. Man hat, glaube ich, auch gewonnen als bester fremdsprachiger Film und bestes Tondesign, glaube ich. Und die Geschichte dieses Films ist eine wahre Geschichte von Rudolf und Hedwig Höss, nicht Hess, Höss. Er war Aufseher in Auschwitz. Und er, seine Frau und die, ich glaube, 4 Kinder hatten ein Haus direkt außerhalb der Mauern von Auschwitz.
Mhm.
Und dieser Film spielt die ganze Zeit außerhalb der Mauern von Auschwitz. Man zeigt im Grunde dieses bürgerliche, gutbürgerliche Leben, was die da führen mit ihren Kindern, mit irgendwelchen Badeausflügen zu einem See in der Nähe und Grillpartys und Dinnerpartys und so weiter. Währenddessen man aber die ganze Zeit das Lager hört. Also man hört die Geräusche, die hinter den Mauern von Auschwitz in dem Vernichtungslager passieren und wie die Menschen, die da wohnen, das einfach so in ihren Alltag einbauen und da einfach gar nicht mehr sensibel für sind. Und sie hat da ihren kleinen Garten, wo sie Sachen anbaut und ist ganz stolz auf das, obwohl man halt die ganze Zeit auf diese Mauer guckt und diese Geräusche dahinter hört. Das war so krass.
Zone of Interest, weil sie sozusagen das ausblendet.
Genau. Also so würde ich den Titel interpretieren. Und der endet auch auf einer cineastisch sehr interessanten Note. Die möchte ich jetzt nicht verraten, weil das sonst vielleicht ein bisschen was verrät. Aber
das verrät's.
Ich sag mal noch so viel, es gibt einen Zeitsprung, den man nicht erwartet. Und der ist ganz, ganz hervorragend und schlägt einen richtig in die Magengrube. Und führt wirklich, also nicht, dass es einem vorher schon gut ging, während man den Film geguckt hat, danach geht es einem aber richtig schlecht. Und das war so interessant, weil wir waren relativ früh im Kino. Ich glaube, die Vorstellung hat um 15 Uhr angefangen. Also entsprechend, der war auch nicht lang, Stunde 45 oder so. Also 2 Stunden später knapp waren wir da wieder draußen, es war noch hell. Wir hatten kurz noch überlegt vorher, ob wir danach noch die 18 Uhr Vorstellung Ghostbusters in einem anderen Kino uns antun sollten.
Aber da war euch nicht mehr danach.
Nee, da war uns nicht mehr nach. Und wir standen dann einfach da vor dem Kino und haben erstmal überlegt, was machen wir jetzt? Und vor allem haben wir beide erstmal einfach nicht gesprochen. Mhm. Und dann habe ich halt auch genau diesen Satz gesagt, also nach Ghostbusters ist mir jetzt nicht. Und meine Frau war der gleichen Meinung. Und dann sind wir nach Hause gefahren und wir haben eigentlich fast auch den ganzen Rückweg kein Wort miteinander gesprochen, weil wir beide so unseren Gedanken nachhingen und richtig betroffen waren. Mhm. Richtig, richtig schlimm betroffen waren. Fantastisch. Also der Film selbst ist jetzt nicht so, dass er einen irgendwie krass mit krasser Spannung die ganze Zeit irgendwie auf der Vorderkante seines Sitzes hält oder so. Aber dadurch, dass man so diese Alltagsnormalität neben dem größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte und das auch noch sehr realistisch dargestellt bekommt. Ich habe gelesen, dass der Typ, der den Sounddesign gemacht hat, also quasi so gemixt hat, was man so hört. Mal hört man Leute schreien, dann hört man Hunde bellen, dann hört man Schüsse. Dass der sich vorher angeguckt hat, wo stand dieses Haus, das gab's oder gibt es, glaube ich, immer noch. Und wo auf dem Gelände dahinter waren die Sachen, wo waren die Verbrennungsöfen. Zum Beispiel liegen irgendwann die beiden Söhne im Hochbett und machen dann immer die Geräusche nach, die das Krematorium macht.
Also, was auch nachvollziehbar ist irgendwie.
Natürlich, ja. Natürlich. Und dadurch wird es so echt und so real und tut so weh. Mhm.
Das hat mich da ja, also diese Öfen sind halt so, okay, das ist einfach krass. Und dann noch mit dieser Barbarei, das ist ja fast schon einfach so eine Psycho-Anekdote irgendwie. Also einfach so, okay, das ist einfach genau das Ding.
Ja.
Aber diese ganzen anderen Sachen, da zu gehen und zu stehen und zu sehen, okay, auf diesem Gelände, auf diesem Boden sind die halt Tag ein, Tag aus rumgelaufen und haben irgendwie Steine gekloppt oder sonst was. Und dann haben die in so Gitter einfach nur die ganzen alten Schuhe von denen so aufgetürmt.
Ja.
Es gab keine Tafeln, es gab keine Audio-Guides, es war einfach nur die Sache, aber halt so ein bisschen so minimal installiert. Ansonsten war einfach alles unverändert, die Hochbetten und so, wie man das aus Filmen kennt. Und dann tritt man in diesen Raum, in diese Kaserne da, wo die geschlafen haben, und dann sind da diese Schuhe und es riecht nach diesen Gummisohlen.
Mhm.
Und diesen Geruch habe ich immer noch in der Nase. So, ich glaube ja nicht, dass man Gerüche in der Nase noch haben kann, aber das ist ein anderes Thema. Und das hat mich alles so fertig gemacht. Und in Neuengamme hier in Hamburg war ich auch mal und da sind wir da durchgeführt und das war kein Vernichtungslager, sondern Arbeitslager. Und da hat der Typ, der uns da durchgeführt hat, so eine Anekdote oder hat irgendwie so erzählt über das Leben der Wärter da, der Aufseher.
Mhm.
Und wie die dann einfach nach ihrem Dienst ganz normal ins Nachbardorf gefahren sind, in die Kneipe und dann hat der gesagt, so hier, was war damals aktuell, wie bei Seed, Ding, ich versteck meinen Ehering, sind die dann dahin und sind in die Kneipe gegangen, haben den Ehering abgemacht, das sollte irgendwie, weiß nicht, ob es witzig sein sollte, aber seitdem, immer wenn ich dieses Lied höre, denke ich an die Nazis, die sich den Ring abziehen, um im Nachbardorf irgendwelche Mädels aufzunehmen.
Hat der Typ, der die Anekdote erzählt hat, den Vergleich zu Seed gezogen? Ja.
Ja, ja. Ja.
Nicht du in deinem Kopf.
Nein, der hat das angehört. Und seitdem ist das für mich wenn du an so einem Ort bist, ich bin dann immer so offen, dass alle Sachen, mit denen ich konfrontiert werde, ganz tief in mich reingedrückt werden und Abdrücke auf Jahrzehnte hinterlassen. Das funktioniert schon.
Ja, das glaube ich. Der Film wird auch Abdrücke auf Jahrzehnte bei mir hinterlassen. Also der hat mich wirklich eiskalt erwischt. Hat er wirklich. Mhm. Okay, ein etwas leichteres Thema. Ich möchte dir einen Podcast-Tipp geben.
Warte, ich hatte gerade
noch etwas Grausames. Willst du noch was über Holocaust sagen?
Ich wollte noch was Grausames sagen.
Na gut, dann sag noch was Grausames.
Hat mich das dann eben noch erinnert, was ich erzählen wollte?
Ich warte einfach.
Nee, erzähl mal.
Nee, ich warte.
Jetzt kommt jetzt nicht. Ich habe gerade gemerkt, hast du in deinem Kopf, du denkst, du hast es und dann verschwindet
es. Das ist weg.
Und irgendwann weißt du, es kommt auch nicht wieder.
Ich lasse sie jetzt einfach mal 5 Minuten.
Nein, bitte nicht.
Das ist auch ganz gut, dann können auch die Leute jetzt dieses schwere Thema nochmal für sich ein bisschen sacken lassen.
Oh. Was war denn das? Du hast erzählt von dem Film. Und dann fiel mir nämlich einmal noch Neuengamme ein. Und ich weiß es nicht mehr. Ich komme nicht drauf.
Na gut. Vielleicht kommt es ja wieder. Vielleicht. Guck nicht in meine Handy-Notizen.
Nee, das ist viel zu dunkel.
Das ist gut.
Podcast.
Podcast-Empfehlung. Es gibt einen Podcast von, ich glaube, ARD Kultur. Der heißt Fuck You Very, Very Much.
Ja.
Ist gehostet von Markus Kafka und Jennifer Weist. Von Jennifer Rostock, die Sängerin. Beziehungsweise Jennifer. Und das ist ein ganz toller Podcast, weil der behandelt Beefs in der Musikindustrie.
Davon hast du schon erzählt.
Hab ich schon?
In dem Podcast vielleicht, ich will das nicht sagen, aber du hast mir davon auf jeden Fall schon erzählt.
Nee.
Das weiß ich selbst.
Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Wann habe ich das gemacht? Wo waren wir da?
Weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt gerade alle Podcasts gehört, also es kam nicht im Podcast, aber du hast mir davon erzählt.
Das wonach hat es gerochen? Podcast
über Beefs.
Wonach hat es gerochen, als ich dir davon erzählt habe?
Salami.
Oh Gott, das kann sein. Nee, ich halte das für nahezu ausgeschlossen, weil ich den halt noch gar nicht so lange kenne. Na gut, worum geht's denn da?
Ich habe schon davon gehört.
Ja, das kann sein.
Und zwar von dem Beispiel sogar. Alles entfällt mir. Erzähl mal.
Eigentlich können wir auch
Paula Sachen, Hartmann versus Billie Eilish, vermute.
Doppelt und dreifach erzählen. Das und da, für dich ist es immer wieder neu.
Für mich ist es immer neu.
Und mir kommt es dann slightly bekannt vor, aber ich kann es auch nicht mehr richtig zuordnen. Beispiel Oasis und Blur.
Ich hätte es gerne gesagt, das war das Beispiel, das mir eingefallen ist. Ich wollte es nur dann nicht sagen, weil ein Restzweifel bestand, weil ich dachte, das ist der typische Beef,
der immer genannt wird. Deswegen solltest deinen Restzweifel mal ein bisschen mehr vertrauen.
Habe ich mich nicht getraut, aber ja, Oasis und Blur weiß ich genau.
Tupac und Notorious B.I.G.
Biggie.
Juju und Katja Krasavice.
Joko und Klaas.
Nee. Die haben kein Beef und sind auch beides keine Musiker. Wobei, doch, stimmt gar nicht. Klar, es ist ja Sänger von Gloria.
Okay.
Na gut, okay. Möchte ich
ein Podcast über Beef.
Genau, gibt es 5 oder 6 Folgen von Stand jetzt. Ist tatsächlich sehr interessant journalistisch aufbereitet.
Ich glaube, Max Kafka ist auch einfach so eine geile Kombination aus anständiger, guter Journalist und super leidenschaftlicher Nerd.
Ja. Exakt so ist es und genau das kommt auch rüber in diesen Folgen und auch ergänzt sich gut mit Jennifer Weist, muss man sagen. Also es ist immer so, dass sie abwechselnd so die Haupterzählenden der jeweiligen Storys sind. Ich glaube, die erste Folge ist Lady Gaga und Madonna.
Die hatten Beef?
Ja.
Warum?
Weil es Plagiatsvorwürfe gegenüber Lady Gaga gab.
Mhm.
Unter anderem auch befeuert durch Madonna.
Lady Gaga ist jetzt auch Schauspielerin.
Schon länger. Die hat doch schon in... wie heißt der denn? Ich wollte sagen La La Land, das ist er aber nicht. Aber ungefähr zu der Zeit hat sie auch eine sehr highly acclaimed... War die nicht sogar Oscar nominiert?
Weiß ich nicht.
Oder Golden Globe? Auf jeden Fall soll die sehr, sehr gut gespielt haben.
Die kann einfach alles.
Die kann alles, ne? Die kann Fleisch tragen und so weiter. Ja. Zum Beispiel.
Apropos Fleisch tragen.
Ja.
Ich habe einen Lifehack für dich.
Ja, ich mag Lifehacks.
Wir haben eine Dusche im Büro.
Mhm. Ist das der Lifehack, eine Dusche im Büro haben?
Nee. Und ich fahre jetzt ja, wie du weißt, immer Fahrrad. Mhm. Übrigens du hast mich gefragt im Podcast, ob das, als ich den Podcast gehört habe, in dem ich über das Fahrradfahren geredet habe und es dann wieder auf dem Fahrrad gehört habe, ob das für mich so Inception-mäßig war. Und habe ich gesagt, ja.
Mhm.
Du hast gesagt, cool. Und das habe ich gehört, während ich auf dem Fahrrad saß und diese Strecke gefahren bin.
Doppel-Inception.
Das war Inception-mäßig. Das war wirklich so.
Du bist du noch eine Ebene tiefer gefallen.
Genau, und jetzt höre ich das auf jeden Fall ja wieder, dann irgendwann beim Fahrradfahren. Ja,
hoffentlich
und
beim Fahrradfahren.
Und ich werde es jedes Mal wieder erzählen. Und dann irgendwann... drehe ich durch.
Irgendwann ist nicht mehr gut.
Das ist aber nicht der Lifehack. Der Lifehack ist, weil ich Fahrrad fahre und gehört habe, dass die Dusche ist, habe ich gedacht, das ist doch vielleicht cool. Ich dusche nicht morgens, fahre Fahrrad, schwitze und bin dann im Büro, sondern ich dusche nicht, fahre ein bisschen früher vielleicht los und dusche dann im Büro.
Mhm.
Geil. Kann ich mich auch gleich da umziehen und so. Hab alles von zu Hause mitgenommen.
Schwitzt du so doll, auch wenn es nicht so warm ist durchs
Fahrrad? Nee, eigentlich nicht.
Aber fürs Gefühl.
Aber fürs Gefühl und irgendwie hatten das andere dann auch gesagt, dass dieser oder ein anderer macht das da im Büro und der hatte mir das den Nagel. Ich probiere es einfach mal aus. Warum nicht? Ist doch irgendwie auch lustig, im Büro mal zu duschen und dann so geduscht runter zu latschen. Und das ist aber nicht bei uns auf dem Flur, sondern ein Stockwerk höher, so wo lauter andere Büros um uns rum sind. Und dann ist es einfach so, dass es so eine Tür ist, die machst du auf und hinter der Tür ist einfach nur so eine Duschkabine. Und die Duschkabine macht ungefähr 70% des Raumes oder mehr aus.
Mhm.
Und stand dann nur noch so ein paar Wasserkästen und einen Haken, wo man was hinhängen kann. Und dann gehe ich rein und dusche. Es ist ein scheiß Duschdruck. Ich dusche da nie wieder. Ist alles kacke. Ist egal. Ich mache das fertig. Denke, geil, ich habe alles dabei. Ich hatte Shampoo und so weiter. Und dann komme ich raus.
Kein Handtuch.
Kein Handtuch. Und jetzt stehe ich in diesem Miniraum, in dem nichts ist. Kein Klopapier, kein Küchentuch, nichts.
Aber das ist dir erst aufgefallen, als du...
Als ich fertig geduscht habe, komplett fertig. Ich gehe raus, kein Handtuch. Und vor der Tür ist halt ein Flur mit lauter fremden Büros. Ich bin einfach auf so einem Stockwerk mit lauter... Das ist einfach nichts. Ich kann nicht klopfen, ich kann nicht schreien, ich kann keinen Kollegen bitten, ich kann nichts machen.
Hättest du nicht jemanden anrufen können oder ist dein Handy bestimmt dabei?
Hatte ich, ja, aber jetzt hätte ich schon, ich hätte einen Kollegen anrufen können, ob der ein Handtuch zufällig dabei hat, wo man das hochbringen kann oder kurz rüber hüpfen kann zu Karstadt und mehr ins Kaufen.
Aber dann ist ja ein Lifehack eingefallen.
Ja.
Ist mir gespannt.
Man braucht kein Handtuch.
Man muss nur lang genug warten.
Man braucht kein Handtuch. Ich habe mich erst tatsächlich relativ gut abgeschüttelt. Ich stand da und habe gestrampelt und geschüttelt und gestrubbelt, meine Haare so ausgewrungen.
So ein langhaariger Hund, der aus dem See kommt.
Ganz viel bewegt, ganz schnell. Das hat schon mal richtig viel gebracht. Und dann habe ich einfach mein altes T-Shirt genommen.
Ja.
Und damit habe ich das G, das reicht, das ist dann hinterher halt nass. War jetzt natürlich nicht so ideal, weil das schon, also ich habe jetzt nicht doll geschwitzt, aber man will ja eigentlich nicht seinen sauberen Körper mit einem schwitzigen Tier, aber so, reicht so für die entscheidenden Stellen, Rücken, einmal über den Bauch, die Beine, also alles, was dann so, oh, weil Hände und ne, Gesicht auch, das musst du nicht
abtrocknen. Das ist ein Teambereich, der ist doch fast das Wichtigste.
Ja, halt einmal überall, aber es ist alles so, also für mich ist es irgendwie schlimmer, wenn ich ein T-Shirt anziehe oder die Beine in der Hose. Das ist irgendwie unangenehm.
Okay.
Aber ich habe halt alles, es ging so, es hat gerade so gereicht. Und hinterher habe ich gedacht, wozu gibt es eigentlich Handtücher? Und dann ist es nämlich immer so ein Ding, oh Gott, ich muss ein Handtuch mitnehmen, ohne Handtuch geht gar nicht, oh scheiße, ich muss nochmal zurück, ich habe ein Handtuch vergessen. Natürlich ist es angenehmer und bequemer und besser mit dem Handtuch. Aber es ging so gut, dass ich gedacht habe, ich würde es jetzt nicht standardmäßig so machen. Aber für einen Notfall ist es voll okay.
Damit hast du jetzt rückblickend ein 22 Jahre altes schlechtes Gewissen bei mir etwas entschärft, als ich auf dem Hurricane Festival 2002 einer Frau beim Duschen das Handtuch geklaut habe. Weil ich dachte, meine ganzen Sachen wären geklaut worden und ich muss jetzt irgendwie nackt zurück zu meinem Zelt. Das habe ich nicht gesehen. Also habe ich nicht
eingesehen. Deine ganzen Sachen wären geklaut?
Ja, meine ganzen Klamotten um mein Handtuch und so weiter. Alles war weg.
Ja.
Ich habe geduscht und es war alles weg. Und dann habe ich mir nicht anders zu helfen gewusst und habe einer Frau, die gerade geduscht hat, das Handtuch geklaut. Habe mir das umgebunden und bin im Dunkeln und es regnete durch Matsch Richtung Zelt gelaufen. Habe es dann irgendwann gefunden und bin sehr, 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 sehr durchgefroren und zitternd und nass in meinen Schlafsack gekrochen und kam gar nicht mehr klar. Und dann höre ich irgendwann, wie die Leute, mit denen ich da war, irgendwie so gefragt haben, wo ist eigentlich Tim? Und ich so, hier. Hä? Habt ihr es gehört? Und dann kam eine gute Freundin von mir und meinte, was ist denn mit dir los? Warum bist du hier? Seit wann bist du hier? Was ist los? Weil die haben mir meine ganzen Klamotten geklaut. Ich bin hier gerade halbnackt mit nur im Handtuch hergelaufen durch den Matsch. Ich habe es erst nicht gefunden. Jetzt ist mir ganz kalt. Wo sind deine Sachen? Ich weiß nicht, sie sind weg. Wo hast du sie abgelegt? Dann habe ich erklärt, wo ich die abgelegt habe.
Da waren sie, ne?
Ist sie hingegangen und hat sie geholt, weil sie genau da lag, wo ich gesagt habe, dass die lag. Und dann tat mir diese Frau so leid, wo ich einfach das Handtuch geklaut habe. Ich wusste mir nicht anders zu helfen. Ich war verzweifelt. Ich dachte, meine Sachen sind weg.
Wie schön, dass wir, wenn jetzt irgendwo da draußen jemand diesen Podcast hört.
Es war ein rotes Prince-Handtuch, also Prince, die Zigarettenmarke.
Prince Denmark.
Nee, Prince.
Das ist Prince Denmark.
Steht da nur Prince drauf?
Ich weiß nicht, aber es gibt möglich, also rot, ist diese klassische, ja? So einer Zigarette auf der Packung, oben rot, das ist Prince Denmark.
Prince Denmark, na gut, kenne ich mit Rauchen nicht so gut aus. Genau.
Ich habe ja mal Zigarettenschachtel gesagt.
Natürlich hast du.
Als Kind.
Ja, also wenn du mir jetzt sagst, man braucht eigentlich gar kein Handtuch.
Dann braucht man nicht. Die Frau hatte kein Problem. Die hat einfach ihr altes T-Shirt genommen.
Gut war.
Und gut war.
Mit dem Festival-Siff.
Ja, gut, auf dem Festival ist es leider noch ein bisschen härter.
Ich bin ja sowieso kein guter Abtrockner. Ja, weiß ich auch nicht.
Die hat wahrscheinlich gedacht.
Die ist bestimmt weinend zurück ins Zelt, hat sich da hingelegt und so, wie hat mein Handtuch geklaut? Und witzig wäre, wenn ich es in der Zwischenzeit zurückgebracht hätte. Das lag genau da. Aber nein, ich habe das für nach Hause genommen. Ich hatte das jahrelang als Andenken.
Und jetzt?
Jetzt weiß ich nicht mehr, wo das ist.
Erinnerst du noch, welche, also ich wollte sagen, erinnerst du noch, welche Klamotten, die geklaut wurden? Aber die wurden
nicht geklaut. Naja, man war jung und wusste nicht, wie Alkohol
wenn funktioniert. Wenn ich doch nur wüsste.
Was du noch über den Holocaust
erzählen wolltest. Es war nicht der Holocaust, es war irgendwas anderes, ganz Schreckliches, was mich so sehr an dieses wir sitzen daneben und hören die Schreie.
Ich habe heute Nacht super realistisch geträumt, wirklich extrem realistisch geträumt, wie ich mit einer Hand, mit meiner rechten Hand, eine Hyäne erwürge. Und zwar in einem minutenlangen Todeskampf. Kein Witz.
Und wie war das so?
Richtig schlimm. Das war richtig schlimm. Das war ganz furchtbar.
Hattest du selber Todesangst, weil die Hyäne dich sonst gebissen hätte?
In meinem Traum, ich war gefangen in einem ganz großen Haus, was ich nicht kannte. Und ich konnte auch in den Garten, aber der Garten war komplett zugewachsen von sehr dichter Hecke. Und ich musste da aber irgendwie raus. Ich weiß nicht mehr warum, aber im Traum weiß man ja manchmal Sachen. Ich musste da auf jeden Fall raus, um mich zu schützen. Und bin dann so mit den Füßen voran, so versucht zwischen zwei Sträuchern von dieser sehr dichten Hecke mich so durchzufummeln. Und dann kam eine Hyäne und wollte mich töten. Und ich habe sie, als sie mich so anfallen wollte, geschafft, mit meiner rechten Hand um den Hals zu packen, dass sie mich nicht beißen kann.
Krass.
Und dann hing ich da, konnte nicht vor, konnte nicht zurück und ich wusste, ich muss die jetzt töten. Weil wenn ich die nicht töte, tötet die mich.
Ja.
Und ich habe zugedrückt und ich spüre noch richtig den Hals und den Kehlkopf von diesem Tier und es hat sich gewehrt und das hat so angefangen zu jaulen und ich wollte das Tier nicht töten, aber ich musste, weil das war ganz, ganz schlimm. Das war ein richtig krasser, heftiger Albtraum.
Wow.
Mich aufgewacht und war wirklich so, boah, was war das denn? Scheiße. Das war
träumst
nicht gut.
Träumst du viel? Träumst du regelmäßig?
Ja.
Ich habe das Gefühl, ich habe jahrelang nicht geträumt. Ich
träume sehr
und
regelmäßig.
Jetzt seit einer Woche jede Nacht irgendeinen intensiven Traum.
Das
ich finde es voll geil.
Den exakt selben Satz hast du schon mal im Podcast gesagt.
Ja, okay. Es wird wieder mehr. Und so kommt so ein Band zurück.
Ich weiß nicht, was
ich glaub, das heißt. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube, das heißt, dass ich tiefer schlafe oder weniger nah an der Oberfläche auf jeden Fall.
Kann sein. Damit käme ich mich nicht aus. Ja, das war schlimm, wenn du noch was Schreckliches hören wolltest. Und es gibt noch eine aktuelle Sache. Wir haben schon länger nicht mehr über aktuelle Dinge gesprochen. Da wollte ich eigentlich beim letzten Mal schon drüber sprechen. Aber kannst du mir erklären, es gibt jetzt diese RKI-Protokolle bezüglich der Pandemie.
Ja.
Kannst du mir erklären, wo da der Skandal ist? Haben die nicht basically einfach nur offengelegt, dass die die ganze Zeit abgewogen haben, was richtig ist oder vielleicht richtig ist oder falsch sein könnte? Ja, also vielleicht wieder nur in irgendwelchen Bubbles, aber das wurde ganz doll hergenommen von Leuten, die damals schon sehr kritisch ein freiheitsbeschränkende Maßnahmen gegenüber gewesen sind.
Ich habe nur einen relativ nüchternen Artikel gelesen, der, glaube ich, aufgegriffen hat. So, der Tenor war sowas wie, ja, jetzt gibt es irgendwelche Leute, die das als Beleg nehmen, aber das ist halt einfach Bullshit.
Ja, kompletter Bullshit.
So, und das ist die ganze Kontroverse, die ich damit... Und dann dachte ich, ja, da haben sich halt die paar Idioten wieder aufgeregt, wie immer.
Ja, ich glaube, das ist unter anderem auch dadurch befeuert worden, weil relativ große Stellen immer geschwärzt waren oder oftmals dann die Namen geschwärzt waren oder so.
Ja.
Aber im Grunde inhaltlich stand einfach nur drin, dass die ganze Zeit immerzu diskutiert haben, was machen wir jetzt? Aber das ist doch genau das, was ich will, dass die machen, dass sie jetzt nicht sagen, so, jetzt mal noch eine Woche Lockdown, ja, alles klar, machen wir. Sondern, dass sie das einfach abwägen.
Ja.
Und das haben sie gemacht.
Mhm.
Auf Basis ihrer Daten.
Ja.
Punkt.
Jetzt weiß ich wieder, was
das ist. Ein Glück.
Jetzt weiß ich, weil ich sie beim beruflichen Kontext, sie haben nämlich gerade gedacht.
Du warst in der Dusche gedanklich.
Ich hab ja gedacht, eben als du das erzählt hast, dass ich das ja auch mitbekommen habe damals bei meiner Arbeit, auch genau dieses Abwägen von. Und jetzt fällt es mir ein, ich habe im beruflichen Kontext, hat nichts mit dem Holocaust zu tun, es hat nur was damit zu tun gehabt, dass ihr nach dem Kino
nicht
gesprochen habt und das euch so mitgenommen hat,
also
dass ihr irgendwie damit beschäftigt wart.
Ja.
Das war das, wo es mir eingefallen ist, aber da wollte ich deinen packenden Beitrag nicht ins Wort fallen.
Vielen Dank.
Ich habe im beruflichen Kontext einen Bundeswehrvortrag über die Bedrohungslage durch Russland gehört.
Die Bedrohungslage für Deutschland?
Für die NATO, für die Welt, für was auch immer. Und das war einfach nur, es war ein sehr guter, ausgewogener, sachlicher Vortrag über die Fakten, über das, was die Bundeswehr gerade tut, was passiert und wie es irgendwie möglicherweise weitergeht. Und im Grunde war die Botschaft... Erstens, es ist damit zu rechnen, dass Russland innerhalb von 4 bis 8 Jahren in der Lage ist, die NATO anzugreifen.
In der Lage sind die doch jetzt schon, theoretisch.
Militärisch. Also ja. Jetzt wäre es wahrscheinlich so, wenn sie es tun würden, ist es, also es ist ein unrealistisches Szenario aus verschiedenen Gründen, aber in 4 bis 8 Jahren ist damit zu rechnen, dass die bei der aktuellen Produktion und so weiter, das wird ja alles analysiert.
Ja.
In der Lage. Das heißt nicht, dass sie es tun, aber dass sie in der Lage sind. Und jetzt hat er im Grunde sehr nüchtern dargelegt, dass das, was dafür passieren muss, also dass man sich auf so einen Fall vorbereiten muss.
Mhm.
Denn wenn das passiert und man nicht vorbereitet ist, würden alle zu Recht sagen, seid ihr bescheuert. Das heißt, es wird jetzt kritische Infrastruktur angeguckt. Das wird eigentlich sowieso, es gibt für alle möglichen Szenarien immer Katastrophenpläne, aber es wird jetzt relativ akut geguckt, was würde wie wo passieren. Und es bezog sich auch auf Deutschland und auf Hamburg sehr. Und dass Hamburg eine krasse Drehscheibe ist für alles. Denn wenn es, also eine Sache, die gesagt hat, alle stellen sich Krieg aktuell immer so als Cyberkrieg vor und so. Aber wir sehen jetzt in der Ukraine wird halt einfach, da fliegen Geschosse durch die Luft und schlagen irgendwo ein. Das ist sehr konventionell, was da passiert. Und darauf müsste man sich auch gefasst machen. Und wenn das passiert, dann passiert das wo? Dann passiert das in Polen und im Baltikum und so.
Mhm.
Und das heißt, dass dann die NATO in einem Bündnisfall ihr ganzes Gerät nach Osten bringen muss. Und das ist halt einfach logistisch die krasseste Scheiße, die man sich vorstellen kann. Und einfach dieses Szenario zu hören, was dann in Hamburg passiert, welche Autobahnen gesperrt werden zur Ferienzeit, was so, dass dann irgendwelche Lager errichtet werden müssen und so, war halt so plausibel und real. Und irgendwann fiel dann auch so der Satz, wir sind nicht im Krieg, aber wir sind nicht mehr im Frieden. Weil wir haben einen Gegner und der heißt Russland und das ist ein Gegner und das ist sozusagen, das kann man politisch bewerten, wie man will, aber fachlich, militärisch, strategisch ist es ein Gegner aktuell. Und deswegen, das kann alles so und so kommen, aber ist das ein so realistisches Szenario, dass das alles durchgeplant wird? Mit Krankenhäusern, mit Versorgung.
Aber gibt es dafür nicht viele verschiedene vorbereitete Szenarien für alle möglichen Dinge, wenn jetzt, keine Ahnung, Nordkorea auf die Idee käme,
Krieg mit der NATO? Also es gibt natürlich allgemeine Katastrophenpläne, was passiert, wenn die Aliens angreifen und wenn es eine Naturkatastrophe gibt und wenn eine Bombe fällt und so weiter. Und es gibt natürlich irgendwelche Schutzbunker oder sonst was Geschichten und Notwasserversorgung und Notstromversorgung und all sowas. Aber so konkret, dass das Militär sich selber so überlegt, welche Mengen und was ist, was bedeutet das für die einzelnen Städte und so weiter. Das hat er auf eine Art und Weise uns dargelegt, dass hinterher, deswegen kam ich drauf, stundenlang alle das so mit sich rumgetragen haben. Mhm. Und da war das nicht so, dass alle geschwiegen haben, sondern alle haben die ganze Zeit darüber gesprochen.
Mhm.
Weil das uns alle auf eine Art und Weise berührt und bewegt hat mit diesem Thema, dass uns das vorher, weil das ist ja einfach immer noch, dann wird halt gesagt, jetzt 2 Flugstunden von Hamburg entfernt sind gerade Menschen an der Front.
Mhm.
Das ist so krass.
Mhm.
Und das ist unwahrscheinlich, dass in Hamburg face-to-face im Schützengraben gekämpft wird. Aber selbst wenn es in Anführungszeichen nur aus Polen ist, bedeutet das halt so eine krasse Veränderung für unser gesamtes Leben. Das war schon heftig. Und da sind wir mit einem sehr mulmigen Gefühl rausgegangen. Muss ich doch sagen.
Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine kurze Pause und währenddessen kannst du dir darüber Gedanken machen, wie klug es war, deinem Podcast-Partner in der Mitte der Folge sowas zu erzählen, obwohl er dir vorher deutlich gemacht hat, dass er auf solche Dinge mit Schweigen reagiert.
Das macht nichts.
Mit Schweigen und der inneren Immigration.
Denn was hattest du eben vorher gesagt, welches Thema du noch anschneiden wolltest?
Drucker.
Nee, das kommt ja sowieso, das ist ja unser großes Hauptthema.
Drucker,
das machen wir einfach nach der Pause.
Paula Hartmann und... Ja, da kommst du nicht drum
rum. Ich glaube, das ist sehr gut, dass ich das jetzt erzählt habe, denn wenn wir erst mal anfangen, über Drucker zu reden, das ist ganz schnell vergessen, denn was ist schlimmer als Russland? Die Drucker.
Drucker. Und ich möchte mit dir gleich noch über Camembert sprechen.
Camembert. Oh ja, Camembert stirbt aus. Ist das das Thema?
Nee. Aber wenn du das bestätigst, was ich über Camembert gehört habe, dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn er ausstirbt. Das und vieles mehr gleich nach der Pause.
Wir müssen kurz was machen, wir sind gleich wieder da. Die Zwischenzeit versüßen wir euch mit Schalala.
Schalala!
Disclaimer.
Hallo liebe Leute, ich habe gerade ja einfach so dahergeplaudert und war jetzt in der Pause nicht ganz sicher, ob das bei euch allen richtig angekommen ist. Deswegen möchte ich nochmal klarstellen, was ich eigentlich schon gesagt habe. Aber Tim hat ja eben schon gesagt, er hat jetzt auch ein schlechtes Gefühl bekommen. Und das hatte ich natürlich auch, aber Es handelt sich, wie bereits gesagt, um ein mögliches Szenario, auf das sich selbstverständlich professionell vorbereitet wird. Und nur die Konfrontation mit dieser Vorbereitung und dem, was das konkret bedeuten würde, hat einfach Bilder in mir hervorgerufen, die das Ganze noch mal ein bisschen näher an mich halt ranrücken lassen. Was nichts Schlechtes ist, finde ich, wenn man in einer Kriegssituation in Europa ist und das aber doch im Alltag manchmal einfach so von sich wegschieben kann, weil ist ja in der Ukraine, war ich noch nie, kann ich mir genauso schlecht vorstellen wie, keine Ahnung, irgendeine Zentralrepublik Afrika, vielleicht ein bisschen besser. Deswegen hat uns das ja Thema auch so mitgenommen. Aber es ist trotzdem immer noch was, was man so ein bisschen aus seinem Alltag wegschieben kann. Ich habe neulich einen Artikel gelesen über irgendeinen Vergnügungspark, glaube ich, in der Ukraine, in einem Bereich der Ukraine, der gar nicht vom Krieg betroffen ist. Und wie da auch das Leben völlig normal weitergeht, wie da Leute Urlaub machen und arbeiten und so. Das stelle ich mir auch irgendwie krass vor. In jedem Fall wollte ich nochmal sagen, nicht, dass ihr jetzt alle anfangt zu grübeln oder zu denken, was ist denn da los? Ist ja alles schrecklich. Es ist ernst, aber kein Grund nicht zu lachen und deswegen reden wir jetzt über Drucker.
Und der Grund für dieses Disclaimer ist nicht etwa, weil uns in der Pause hochrangige Militärs besucht haben und unter Druck gesetzt
auf
haben.
Auf gar keinen
Nein,
Fall.
Nein, das kommt ganz freiwillig.
Ich bin verwanzt.
Ich kann ganz kurz sagen, passend dazu, ich bin ein wohlstandsverwahrloster Typ und kann mir trotz dieser Katastrophen gerade ganz viel Ärger daraus schöpfen, dass ich die Entscheidung so schlecht nachvollziehen kann, dass aktuell fast zeitgleich Prominent getrennt und Kampf der Reality Stars zum selben Zeitpunkt angefangen haben und zum selben Zeitpunkt nämlich mit Mittwochs neue Folgen veröffentlicht werden. Das sind zwei absolute Reality-Highlights des Jahres und ich möchte, dass die das aufspalten. Und das eine ist RTL, das andere ist RTL 2. Also die hätten das auch echt besser koordinieren können. Das ist ja trotzdem irgendwie ein Senderkonglomerat. Und das kommt einfach zeitgleich. Was ist denn das für ein Scheiß? Jetzt gucke ich immer erst das eine und dann das andere. Ich kann mich gar nicht, ich vergesse immer, wer die Leute aus dem anderen waren, wenn ich bei dem einen bin und umgekehrt.
Das kann auch andere Gründe haben.
Nee.
Dass es insignifikante Menschen sind, die es nicht wert sind.
Nee, es sind einfach so viele unbekannte, für mich unbekannte Menschen. Die muss man ja erstmal kennenlernen. Und das
dafür sind diese Promi-Formate ja da, dass man unbekannte Menschen kennenlernt.
Ja.
Ja, cool.
Genau darum geht's.
Reality-TV. Aber du bist ein bisschen gefangen davon.
Komplett.
Also wird es eigentlich schlimmer? Wird der Anteil größer?
Nee, es sind die immer selben Shows, die ich gucke. Mit einer kurzen Neuerung, dass ich jetzt die ersten Folgen The 50 auf Amazon Prime geguckt habe, wo einfach 50 Reality Stars zusammen in einem großen Schloss leben und Squid Game-mäßige Spiele gegeneinander spielen müssen.
Was Big Brother da für ein Genre aus der Taufe gehoben.
Ja.
Irre.
Und Big Brother gibt's ja auch aktuell.
Hast du mal Too Hot to Handle geguckt?
Nee, das habe ich noch nie geguckt. Nee, ich habe eigentlich nur meine vier Formate, auf die ich mich immer ganz doll freue. Und eins davon ist Prominent getrennt, eins davon ist Kampf der Reality Stars.
Eins davon ist das Sommerhaus der Stars und eins davon ist Ich bin ein Star, holt mich heraus.
So ist es. Genau so ist es. Und nach der letzten Staffel Promi-Büßen freue ich mich auch da auf die dritte.
Und 50, nee, das ist ein Film. Wie heißt das? First Dates.
First Dates ist aber kein Reality-TV-Format.
Ach so?
Das ist ja was ganz anderes. Das ist ja kein Trash-TV.
Ist das Fiktion?
Nee, es ist keine Fiktion, aber da geht es jetzt nicht darum, dass man Leute über einen langen Zeitraum beobachtet und die irgendwie parasoziale und richtige soziale Beziehungen zueinander aufbauen, sondern
das
da geht es einfach
ein Genre,
um ein... Ja, selbstverständlich. Das
und wie viel guckst du in dem Genre so?
Immer mal. Ich gucke immer mal ausschnittsweise. Ich weiß ja, wann das läuft auf Vox. 18 Uhr ist eine gute Zeit. 18 bis 19 Uhr läuft es immer. Und da läuft ab und zu mein, also wenn ich sehe, oh, es ist 18 Uhr, dann schalte ich auf Vox. Das kommt schon vor. Na gut, dann Camembert, ich habe es angekündigt.
Ja.
Hast du schon mal an Camembert gerochen?
Bestimmt, ja. Ja.
Und ist dir da was aufgefallen? Ein verwandter Geruch, hat dich das an irgendetwas erinnert, das du aus anderen Kontexten kennst?
Käse?
Okay.
Anderer Käse?
Ja, im weitesten Sinne, who knows. Ich habe mir sagen lassen von gleich zwei Personen, die aber beide zu 100% überzeugt sind, dass das stimmt, dass Camembert extrem doll einfach nach Sperma riecht. Und ich wollte dich fragen, ob du das nachempfinden kannst.
Ich habe den Camembert-Geruch nicht in der Nase und wie ich schon bei Vernichtungslager erwähnt habe, glaube ich, da habe ich das nur angeteased, jetzt habe ich den Raum, darüber mehr zu sprechen. Ich glaube, man kann sich keine Gerüche vorstellen. Und also, du kannst im Kopf eine Melodie abspielen. Du kannst die Augen schließen und einen Schmetterling sehen. Aber du kannst keinen Geruch erzeugen virtuell. Ich kann mir jetzt nicht
Nein, aber den Geruch du von kannst dich ja vielleicht daran erinnern, ob du mal einen Camembert geschnuppert hast und diese Assoziation
nee, im Kopf hast. Nein, hatte ich nicht. Und ich müsste es jetzt erneut riechen, um zu prüfen, ob ich diese Assoziation habe. Denn ich kann mir den Camembert-Geruch nicht genug vorstellen, um das zu verifizieren.
Aber kannst du dir vorstellen, dass das möglicherweise stimmt? Das Camembert nach Sperma riecht, das wäre doch viel bekannter. Würde ich mir vorstellen können.
Hast du es denn überprüft?
Nee.
Du hast ja Erfahrung mit deiner Heizungssammlung an Post-its.
Das habe ich nicht im Podcast erzählt. Das kommt hier nicht, das kommt nicht hierher.
Hast du nicht im
Podcast erzählt? Nein, habe ich im Podcast. Das habe ich im Livestream erzählt. Das ist auch ganz bewusst so.
Ah, Entschuldigung.
Schon gut.
Dann musst du rausschneiden.
Nee.
Wir müssen jetzt so klatschen.
Das bleibt jetzt ein Mysterium.
Dann müsst ihr unsere Livestreams gucken, wenn ihr solche Geschichten hören wollt.
Also wirklich.
Oh, das tut mir sehr leid. Du hast, glaube ich, sogar extra erzählt, dass du das jetzt erzählen kannst, ja, weil wir nicht im Podcast ja sind. Es tut mir aufrichtig leid.
Ist gut.
Noch doller als die Paula Hartmann-Problematik.
Ich verzeih dir, dabei war die viel schlimmer.
Nee, das ist doof. Ich werde es ausprobieren, nämlich an einem Camembert schnuppern, wenn er mir das nächste Mal über den Weg läuft.
Genau, das ist auch mein Plan. Und ich möchte alle Leute da draußen bitten, das auch zu tun. Und dann können wir ja mal darüber sprechen.
Aber es würde jetzt, glaube ich, nicht groß was daran ändern, dass ich gerne Camembert esse. Ich esse jetzt nicht sehr gerne Camembert. Und also so ein Backcamembert, der riecht ja auch nach gar nichts mehr. Das ist ja einfach nur mit Panade und geschmolzen, einfach nur Fett mit Panade. Der hat ja eigentlich keinen Geschmack mehr.
Aber kann man den fertig mit Panade kaufen?
Naja, klar.
Das kenne ich nicht. Ich habe das bisher immer selber gemacht, selber paniert.
Du hast den selber paniert?
Ja, ich habe den bisher immer selber paniert. Oder, und das ist das, was ich am allerliebsten mag, einfach das Ding plain mit Honig übergossen und dann in den Ofen.
Ja, auch sehr gut. Noch besser mit Ziegenkäse, aber auch mit Camembert ganz toll. Und,
Ziegenkäse mit Camembert?
Nein, Ziegenkäse mit Honig.
Achso. Ich dachte ernsthaft, du möchtest, hast hier Ziegenkäse auf
dem Camembert. Ziegen-Camembert.
Ist das so?
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stirbt der Camembert. Hast du das nicht
gehört? Achso, nein, warum?
Der Camembert stirbt, weil die dafür nötigen Pilzkulturen, die dem Camembert seine besondere Flauschigkeit von außen geben, irgendwie aussterben. Die sind so gezüchtet, dass die sich nicht ausreichend vermehren oder die werden rarer und es ist absehbar, dass es keinen Camembert mehr geben wird.
So wie Panda-Bären.
So wie Panda-Bären. Panda-Bären und Camembert sterben gleichermaßen aus. So, da können wir bestimmt einen tollen Song zu machen. Aber, also es wird gesagt, es wird dann irgendwelche Alternativstoffe wohl geben, aber der ganz besondere, es kann sein, dass es später mal Generationen gibt, die Camembert nicht kennenlernen werden. Und dann wird man vielleicht so kulturhistorisch sagen, damals gab es noch ausgestorbene Käsesorten.
Und die waren sehr lecker, haben aber noch Sperma gerochen.
Dann sagen die Leute, puh, gut, dass der Kelch an uns rübergegangen ist.
Sperma-Kelch. Okay, nee, das muss ich nicht. Aber Pilze aussterben? Ich dachte, Pilze sind unaussterblich.
Ja, weil die so krass heftig sind, ne? Ein großes Netzwerk.
Ja. Pilze sind schon cool.
So seltsam.
Super seltsam.
So seltsam.
Vielleicht sollten wir uns mal mit Mykologen hier treffen.
Ja, gut,
dass der uns ein bisschen aufklärt. Ich finde Pilze auch ziemlich faszinierend. Das größte Lebewesen der Welt ist ein Pilz.
Ja.
Stark. Okay, Drucker.
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 Drucker, warum sind...
Drucker, ja, wo soll man anfangen? Drucker sind scheiße. Ich habe in meinem Leben, ich weiß nicht, wie viel Drucker... Ich weiß, ich kann nicht mal ansatzweise realistisch schätzen, wie viele persönliche Drucker ich in meinem Leben schon besessen habe.
Drucker sind das Letzte.
Keiner hat lange funktioniert.
Nee.
Kein einziger.
Also ich muss sagen, mein aktueller Drucker, ich hab viel Ärger mit ihm gehabt, aber unterdurchschnittlich viel und er funktioniert. Jetzt, inzwischen, nachdem ich ihn auseinandergebaut habe und Teile nicht wieder eingebaut habe.
Haben die alles.
Also, was man mit Druckern macht, das ist so wie, als wäre es 1960.
Moment, haben Drucker vielleicht alle so eingebaute so Selbstzerstörungsmodule?
Die man entfernen muss.
Und wenn man das entfernt, dann funktionieren sie einwandfrei.
Das ist so eine Challenge, wie so eine Quest in einem Rollenspiel. Du musst zeigen, dass du der eine Würdige bist,
ja,
der den Drucker benutzen darf.
Also alle müssen mal zu Hause die Drucker auseinanderbauen, gucken, wo ist dieses Modul und raus damit.
Alter, Drucker sind so seltsam. Also wirklich, das ist ja so, in Büros gibt es ja so Großdrucker. Und da gibt es immer so eine Firma, wenn die, dann hast du so diese Displays auf diesen Großdruckern, kennst du die?
Mhm.
Die dann so 1000 Untermenüs haben und dann willst du einfach nur irgendwie die Skalierung ändern. Und es spricht nicht zu dir. Dann zeigt dir das irgendjemand. Ich habe sogar mal im Büro so einen Drucker fortgeführt. Da kam so ein Typ mit einem schlecht sitzenden Anzug und hat uns allen diesen Drucker erklärt, die Funktionsweise, diesen neuen Drucker. Und dann standen wir da alle so rum in diesem kleinen, am Ende des Flurs, weißt du? Standen alle so dicht gedrängt zwischen diesen ganzen Stapel von Kopierpapier. Und dann stand da dieser Typ mit seinem Anzug und hat uns so eine Präsentation gemacht und alle guckten so und durften dann Fragen stellen. 1000 Fragen wurden gestellt. Und dann, ja, das können Sie einfach hier so. Und dann stand ich da eine Woche später vorm Drucker und dachte, ja, scheiße. Wo ist jetzt der Typ mit seinem Anzug und kann mir das nochmal zeigen, wie das ging? Es ist so schlimm. Und dann ist häufig dann auf der Anzeige, bitte kontaktieren Sie Ihren
Kundenservice. Das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ich bin einer der wenigen, die gut, naja, das stimmt nicht ganz, es gibt schon mehrere davon, aber ich gehöre zu denen aus meiner Büroumgebung, die gut mit dem Drucker umgehen können, die auch so die ein oder zwei Kniffe kennen, die wissen, wenn man jetzt zum Beispiel 20 Mal drei Seiten scannen muss, wie man das einstellt, dass der das automatisch trennt in einzelne PDF-Dokumente und so.
Es gibt ja diese ganzen Funktionen.
Genau, die können relativ viel. Und ich finde, also jetzt gerade verglichen so mit meinen Privatdruckererfahrungen, dass die vergleichsweise zuverlässig funktionieren bei mir bei der Arbeit.
Ja, das stimmt. Ich habe auch schon manchmal den Gedanken gehabt, dass ich dachte, so ein Ding brauche ich zu Hause, weil gut, der hat dann auch manchmal Macken, aber dazwischen haut er halt auch einfach 700.000 Zettel raus, weil alle die wahnsinnig drucken, weil
Richtig. Ist
ja kein Problem. Wir haben ja genug Regenwald. Das stimmt schon. Die sind zuverlässiger, aber trotzdem ist halt dieses Kundendienst-Ding und dann hast du so eine ganze Industrie daran hängen und dann kommen die vorbei und dann so einen Toner austauschen oder Papierstau beheben. Das ist im Büro auch immer so. Und dann öffnen sie Klappe 4 und dann ist das so ein Piktogramm und dann gehst du um diesen Drucker rum und guckst und überall am Drucker kannst du kleine Türen aufmachen. Das ist so wie Willy Wonkas Fabrik. Das ist irgendwie, dann denkst du, was ist hier für ein Fach? Und hier kann ich das raus? Habe ich das jetzt kaputt gemacht? Nein, das kann ich wieder einsetzen. Und dann hantierst du mit diesem Ding rum in den Eingeweiden, als ob du so ein gelernter Kfz-Mechaniker bist. Das ist so kurios, was da alles notwendig ist. Und die privaten kleinen Drucker zu Hause, die sind wirklich einfach nur scheiße.
Nicht nur, dass die unzuverlässig funktionieren, am schlimmsten, und ich habe das Gefühl, das ist viel schlimmer geworden in den letzten 10, 15 Jahren, ist, wie schnell diese fucking Patronen leer gehen, selbst dann, wenn du sie nicht benutzt.
Ja.
Weil es ja auch diese dumme Funktion gibt, wenn man einen Drucker einschaltet, wenn man ihn jetzt tagelang nicht anhatte und man macht ihn dann an, dann macht er erstmal.
Ja, was ist das? Was macht er da?
Ich, meiner Meinung nach auf jeden Fall Tinte verbrauchen. Das ist das Einzige, was ich mir erklären kann.
Ich habe schon mal gehört, man soll den Drucker nicht ausmachen, weil das sonst irgendwie schlecht ist. Aber ich denke immer, das ist eine Druckerkopfjustierung. Mhm. Dass der irgendwie genau an die richtige Stelle gehen muss. Aber das dauert so lange. Genau wie du gemacht hast. Aber dann denkst du, okay, jetzt ist er da gerade rübergefahren, kann ich verstehen. Dann fährt er aber wieder zurück und dann fährt er ganz langsam wieder in die andere Richtung.
Der verarscht dich einfach.
Wirklich. Das ist irgendwie so ein Programm, wie wenn sie Kinderspielzeug haben und du drückst auf den Knopf und die machen irgendwelche Dinge, damit es so tut, als ob da so eine Fabrik drin ist oder so.
Ich stelle mir das eher so vor wie bei Google, wenn die da irgendwelche Easter Eggs einbauen. So Nerd-Humor, die sich damit denken, haha, jetzt will jemand drucken, es soll vielleicht sogar schnell gehen, aber jetzt muss erstmal 3 Minuten lang der Kopf hin und her fahren.
Das ist bestimmt Morse-Code, wer das liest, ist doof oder so.
Wer sich unter Druck gekauft hat, ist selber schuld. Und dann sind die auch noch so teuer. Es gibt doch, glaube ich, so diese Rechnung, dass das so mit die teuerste Flüssigkeit ist, die man so kaufen kann, so auf dem Liter gerechnet.
Da gibt es dieses geile Diagramm und dann steht irgendwie, ist so, keine Ahnung, Quecksilber,
Erdöl,
so, dann kommt, geht das so Öl und so weiter und dann kommt irgendwann dann kommt ein riesiger Balken menschliches Blut und Muttermilch. Und dann kommt Druckertinte, das nochmal so einfach durch die Decke des Diagramms geht und alles zerschlägt. Ja, Druckertinte ist die teuerste Flüssigkeit der Welt.
Ja, also ich habe noch nie gute private Druckererfahrungen gesammelt in meinem ganzen Leben.
Und dann denke ich aber auch, das ist halt so eine kleine Kartusche und dafür bringt die aber ziemlich viel aus Papier. Wenn man sich das mal vorstellt, wie ergiebig das dann doch ist. Und manchmal hat man dann, wenn die dann so ausläuft und dann läuft hier so ein Hoppla, das waren jetzt gerade 7000 Seiten, denke ich dann so.
Und 15 Euro.
Und das ist auch, ich finde, das ist auch nicht zeitgemäß. Abgesehen davon, dass man sowieso zum Glück nicht mehr so viel drucken muss wie früher.
Ja.
Müsste das eigentlich eine andere Technik geben. Irgendwas, was mit Hitze arbeitet. Oder also einfach anders, als man bringt eine Flüssigkeit, die sehr schnell trocknet, auf ein Stück totes Baumstammgehölz. Das ist doch wirklich, wirklich im Jahr 2024 nicht mehr die Technologie. Das kann doch nicht sein.
Was sind denn Laserdrucker? Es gibt doch Laserdrucker. Ja, was bedeutet
keine
das?
Keine Ahnung.
Machen die Bilder mit Laser?
Wir hatten so einen früher. Meine Eltern haben sich ja dann irgendwie für 200.000 Mark so einen Laserdrucker.
Aber da muss man ja auch die Patronen wechseln, oder nicht? Also das
nee, da wechselt man irgendwas. Das ist keine Patronen, das ist irgendwas anderes. Das wechselt man viel seltener.
Mhm.
Keine Ahnung. Ja, aber das stimmt. Das ist eine andere Technologie.
Aber sie scheinen sich noch nicht flächendeckend durchgesetzt zu haben. Zumindest nicht im Niedrigpreissegment bei Druckern. Das ist ja auch immer so eine Verarschung. Dann zahlt man irgendwie 60 Euro für einen Drucker, weil man braucht einen. Dann denkt man sich, naja, 60 Euro kann man mal ausgeben.
Dann kommt die Tinte.
Und dann kommt die Tinte dazu. Die erste ist noch umsonst, wie bei Heroin.
Ja.
Dass man so, hier, der erste geht aufs Haus. Und dann denkt man sich, ja, guter Deal, mache ich mal mit. Und dann funktioniert das am Anfang auch ganz gut. Und dann hat man die 3 Wochen lang nichts gemacht, nur jeden Tag einmal angemacht, ist das Ding schon wieder leer. Und dann gibt es ja auch diese, was man ja heutzutage machen kann, dass du einfach nicht mehr bestellen musst, sondern dir das einstellst, dass du alle 3 Wochen eine Patrone geliefert bekommst.
Ja.
Oder dass der Drucker selber Bescheid sagt.
Selber Bescheid sagt, genau. Bitte, ich kriege immer einen Hinweis, bitte überprüfen Sie den Tintenstand regelmäßig. Ich habe jetzt einen Eco-Tank-Drucker.
Eco-Tank-Drucker?
Das ist keine Patrone, sondern du hast so kleine Tanks.
Mhm.
Also eigentlich sind es Patronen, nur dass du die selber befüllst. Ich weiß nicht genau, was das soll, aber die sind halt fest da drin. Du musst sie also nicht austauschen, sondern du füllst sie nur mit so einer kleinen Flasche, spritzt du die Flüssigkeit selber nach.
Mhm.
Und die drucken jahrelang, bevor die alle werden. Da hast du denn nur das Problem, dass die irgendwann, wenn du sie nicht oft genug benutzt, dann verkrusten die Druckköpfe.
Mhm.
Ist, glaube ich, bei allen so. Und dann musst du eine Druckkopf-Düsenstrahlreinigung durchführen und so. Und diese ganzen Tools, die am PC, die es so gibt, so diese Begleitprogramme für Scans,
mhm,
die sind alle noch Windows 95 ist gestylt. Die sehen alle aus wie, die haben diese großen eckigen Kästen mit dieser Schrift, die so dünn ist und fisselig und nicht richtig austariert, sondern irgendwie zu weit unten oder oben steht. Richtig kacke. Diese ganzen Programme ist alles der letzte Müll. Am Drucker selber, alles ist scheiße an den Dingern. Am Drucker selber diese ausklappbaren Dinger zum Ausrichten der Seiten und zum Auffangen der Seiten, die wackeln. Und
ja, wenn das so billiger Plastikscheiß ist.
Mhm. Und dann, wenn der selber druckt, dann ruckelt der ganze Drucker wie so eine Waschmaschine auf Speed. Und dann zieht er das Papier falsch ein und dann musst du den Papierstau wieder beseitigen. Es ist alles. Alles an diesen Dingern ist scheiße. Jeder hasst es. Und ich habe auf dem Discord mal gefragt, Leute, ich brauche einen Drucker. Ich habe immer nur scheiße Erfahrungen mit Druckern gemacht. Das ist alles kacke. Und keiner hat sich getraut, mir eine Empfehlung zu geben. Weil niemand in Wahrheit zufrieden mit seinem Drucker ist.
Und das ist auch wieder Kategorie Dinge, die eigentlich mittlerweile durchgespielt sein sollten. Sind sie aber nicht.
Sind sie nicht.
Drucker. I hate you.
Er hasst sie nicht. Scan-Funktion, diese Tasten, die Bedienung, dann die Anzeigen. Dann musst du irgendwie 5 Sekunden auf die eine Taste drücken und dann auf die andere und dann warten, bis das Licht, die Kontrollleuchte schnell blinkt und dann musst du nochmal 3 Sekunden auf die andere Taste drücken und dann passiert irgendwas und vielleicht ist der Drucker dann funktioniert er wieder.
Und du hast es ja gerade schon gesagt, diese Programme, die dir jetzt mittlerweile immer mitgeliefert werden, nicht nur zum Scannen, sondern eigentlich auch, um das ganze Ding einzurichten, damit der Computer den Drucker überhaupt erst erkennt. Da braucht man ja heutzutage eine App für.
Warum braucht man einen Treiber für Drucker? Ich brauche für meine Maus keinen Treiber.
Früher brauchte man das auch nicht.
Da ist einfach ein Dings, dem schicke ich einfach, na gut, da schickst du halt der Maus schickst du keine Datei drauf, ne? Der muss halt die Datei irgendwie verarbeiten.
Ja, aber trotzdem hat das doch früher trotzdem noch Plug-and-Play-mäßig funktioniert.
Weiß ich nicht. Ich glaube, früher brauchte man auch schon Druckertreiber. Ich habe das Gefühl, das ist ja eher genauso, wie es 1995 war.
Ja, aber ich glaube, dass das da schon so funktioniert hat, wie bei, wenn du eine Maus anschließt.
Vielleicht.
Und dass man jetzt nicht noch irgendwie jetzt von HP Smart extra nochmal ein Programm braucht, damit die sich irgendwie kennenlernen können. Also
dann machst du Druckersuche, um dein Gerät zu finden.
Ja.
Und dann findet er 700 Drucker. Ich habe das hier auch bei meinem Arbeitslaptop, ne? Dann wollte ich hier mit meinem Arbeitslaptop meinen Drucker hier zu Hause suchen.
Mhm.
Dann gehe ich auf Druckersuche und dann zeigt er mir sämtliche Drucker der gesamten Stadt Hamburg an. Wirklich alle, in allen Behörden, überall. Und dazwischen soll ich dann meinen Drucker finden.
Hast du?
Nee.
Erstaunlich.
Ich habe es per E-Mail an meinen Privatlaptop geschickt. Mhm. Von meinem Privatlaptop. Immerhin, und das ist das, also ich muss sagen, ich hasse Drucker wirklich, ich habe es, glaube ich, deutlich gemacht. Mein aktueller Drucker, nachdem ich ihn auseinandergeschraubt habe, um ihn zu reinigen, was nicht geklappt hat, und dann aber manuell mit dieser, da musst du einfach die ganze Zeit da durchschießen, dann geht's wieder. Seitdem funktioniert er ziemlich gut.
Mhm.
Und das allergeilste Feature, was selbstverständlich ist, aber womit ich jahrelang auch nicht gelebt habe, ist, dass ich im WLAN drucken kann.
Ja, das ist geil.
Und ich kann sogar von meinem Arbeitslaptop von hier zu Hause bei meiner Arbeit drucken und sagen, hier, geh mal, Kollege, geh mal zum Drucker, ich schick dir, hab dir das da gerade hingeschickt.
Ja.
Muss es dir nicht per E-Mail. Das ist cool. Und weil früher war es wirklich so, dass ich dann, unser Drucker steht auch immer an scheiß Orten in irgendwelchen Schränken oder so, dass ich dann mit dem Laptop auf dem Knie mit so einem viel zu kurzen Kabel am Drucker saß, um die Sache schnell zu drucken. Fürchterlich.
Du hast sehr oft zu kurze Kabel. Ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Ja. Du bist der Mann der kurzen Kabel.
Ich bin der Mann der kurzen Kabel.
Ja, dafür bist du bekannt.
So, lieber
Tim.
Tim, nee, ich meinte eigentlich unseren neuen Fan, der uns so nett geschrieben hat.
Dessen Name nicht revealed ist bislang. Deswegen.
Ich weiß nicht, ob wir ihn revealen dürfen.
Nee, deswegen.
Deswegen tue ich es nicht, aber ich tue es auch deswegen nicht, weil ich ihn schon wieder vergessen
habe. Ich weiß ihn, aber. Muss jetzt nicht genannt werden.
Muss nicht genannt werden, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir geliefert haben.
Hoffe ich auch. Ich meine wahrscheinlich nicht, weil wenn man so lange Dinge ankündigt, dann können sie nur enttäuschen.
Aber wir haben, glaube ich, selten in einer Folge alles über so lange über das Thema geredet wie jetzt.
Schon lange nicht mehr, auf jeden Fall. Das ist eine sehr emotionale Folge aus verschiedenen Gründen. Hass und Trauer.
Paula
und
Hartmann, Angst. Komm, jetzt erzähl alles über Paula Hartmann.
Okay. Also, ich komme ein bisschen näher. Ich habe vor wenigen Wochen eine Künstlerin entdeckt. Für mich war sie neu, für andere nicht. Ich hatte ihren Namen durchaus gehört. Ich habe sie sogar tatsächlich sogar schon mal als Vorband gesehen, aber da ist sie mir nicht besonders in Erinnerung geblieben. Dann habe ich sie gesehen als Live-Künstlerin bei ZDF-Magazin Royal und da hat sie zwei Songs für ihres neuen Albums Kleine Feuer performt und daraufhin habe ich mir die Platte gekauft, weil die mich irgendwie fasziniert haben. Und dann habe ich mir dieses Album angehört und der erste Durchhörer hat gesagt, okay, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen wie, als wäre es ein durchgängiges Lied. Es ist alles sehr wenig abwechslungsreich, alles sehr ähnlich von der Atmosphäre her, vom Sound her und so weiter. Und habe dann gedacht, okay, das Geld hätte ich mir auch sparen können. Dann habe ich mir es aber nochmal angehört und nochmal angehört. Und dann habe ich angefangen, kleine Details zu entdecken, kleine Details in den Texten wiederzuerkennen und Bilder, die in meinem Kopf entstanden sind. Und mein erster Eindruck war, das ist ein Album gewordene Depression. Eine andere Lesart, und die finde ich sehr viel interessanter, ist, dass sich diese Platte so anhört, als würde man eine junge Frau bei einer durchfeierten Nacht durch Berlin begleiten. Sehr, sehr berlinig, die Platte. Auch inhaltlich wird sie häufig, wird die Stadt häufig erwähnt. Sie ist auch Berlinerin. Und das hat mich vor allem einerseits deswegen so fasziniert, weil das eine Art von Musik ist, so im weitesten Sinne Rap, Deutschrap, aber so moderner Deutschrap, mit dem ich eigentlich nichts anfangen kann, aber es wird durchaus auch gesungen. Die Texte sind in aller Regel sehr minimalistisch, aber lassen dadurch sehr viel Interpretationsspielraum und sie malt so wunderschöne Bilder und auch ganz traurige Bilder und lässt einfach ganz viel Raum, sich das klar vor Augen zu führen. Und ich glaube, jeder Mensch hat da trotzdem andere Bilder vor Augen. Aber das ist sehr schön und sehr gut. Und was ganz besonders ist, das ist das allererste Mal, dass ich so richtig gemerkt habe, dass die Qualität der Boxen, mit denen man das die Musik hört, extrem viel ändern anhand, darin, wie man die Musik wahrnimmt. Weil das so krass gut produziert ist, dass die tiefen Bässe spürbar sind. Und wenn du das aber nur über kleine Kopfhörer hörst oder über kleine Boxen hörst, dann hörst du da zwar eine Bassdrum, aber du spürst sie nicht in deinem ganzen Leib. Aber
die diese Werbung für dieses Ding, das dich umbringt, dass du dir umschnallst.
Was dich umbringt?
Ja, was dir die Musik einfach direkt ins Rückenmark schiebt.
Mm-mm.
Es gibt so ein Gerät, das schnallst du mit dem Gürtel um und das ist dann so wie bei Iron Man hier in der Mitte so ein Ding.
Das klingt fantastisch.
Und da gibt es so eine Werbung, wo sie das in der Fußgängerzone Leuten umschneiden, dann machen sie ein Lied und dann sind die alle so... fange an zu lachen und durchzudrehen. Geil. Weil sie sagen, man spürt die Musik am ganzen Körper.
Ja, da bin ich sehr interessiert dran. Und das
ich können, weiß nicht, ob es gut ist, aber die Werbung legt das nahe.
Das ist, aber wie kommst du auf Umbringen? Einfach, weil die so krass beeindruckt sind.
Weil die so heftig wegblasen.
Okay. Dann ist die Musik sicherlich sehr gut dafür geeignet. Also das habe ich auf jeden Fall alles festgestellt. Und interessanterweise, seit Wochen wache ich jeden Morgen mit einem anderen Ohrwurm von diesem Album auf.
Obwohl also, das alles nur ein durchgängiger Song
ist. Ja, aber natürlich dann nicht mehr, wenn du dich wirklich damit auseinandergesetzt hast. Dann hat sie krasse Videos, hat einfach generell einen coolen, durchdachten Style. Da bin ich auch immer sehr für zu haben. Und jetzt kommt nämlich eigentlich die größte News. Und jetzt muss ich einen kleinen Bogen schlagen. Als wir neulich mal, du und ich, gemeinsam, privat, in einer kleinen Bar gewesen sind, da haben wir uns auf dem Rückweg hierher länger darüber unterhalten, was dich und mich ganz grundlegend unterscheidet.
Ja.
Nämlich am Beispiel Musik, nicht nur, aber da haben wir, glaube ich, unter anderem drüber gesprochen, dass mir das immer ganz doll gereicht hat, Musik zu spielen, die es schon gibt, mitzuspielen mit einer CD, die läuft oder so. Und
was meinst du zu spielen?
Naja, auf Gitarre zu spielen oder auf Schlagzeug zu spielen. Einfach Dinge, die es schon gibt, die ich mag, mitzuspielen und zu reproduzieren. Dinge, die mir gefallen, zu reproduzieren. Und dir war und ist es immer ein sehr viel größeres Anliegen, Dinge zu schaffen, Dinge zu erschaffen, kreativ zu werden und eigene Dinge zu machen. Und mich hat das Nach- und Mitspielen immer total glücklich und zufrieden gemacht. Und dir hat das, so war jedenfalls mein Gefühl, immer nicht so ganz gereicht, wenn man jetzt zum Beispiel darüber nachdenkt, wie als wir noch etwas regelmäßiger zusammen Musik gemacht haben, da hattest du irgendwie immer, das hast du ganz oft gesagt, ja, dann können wir doch noch mal was Eigenes machen, können wir noch mal was Neues machen. Okay. Und ich habe mir gesagt, lass doch noch mal Farin Urlaub Petzl spielen. Und damit war ich happy und glücklich. Nochmal das Solo von Angels abflexen hier und dann bin ich happy. Das heißt, da ticken wir ganz unterschiedlich. Und ich habe eine Idee jetzt, warum das bei mir so ist, dass ich lieber Dinge nachspiele, die es schon gibt und die ich gut finde, als selber was zu versuchen. Wann immer ich versucht habe, Songs zu schreiben, bin ich A, immer gleich vorgegangen, nämlich ich habe mir eine Gitarre genommen, habe dann irgendwelche Sachen gespielt, geguckt, welche Melodie darauf passen könnte und dann habe ich irgendwie angefangen, was dazu zu texten und manchmal habe ich das dann aufgeschrieben und so sind dann so 1, 2, 3 Songs entstanden über die Jahre. Aber mehr irgendwie auch nicht, weil mich das immer sehr angestrengt hat, weil, also zumindest Sachen fertig zu schreiben, weil ich ganz häufig dann nach einer Strophe oder einem Refrain abgebrochen habe, weil ich mir dachte, ich kriege nicht das Niveau hin, was mir selber genügt. Ich schaffe es nicht, direkt aus dem Stegreif einen Song wie Fein Urlaub zu schreiben. Und durch diesen Konsum von der Musik von Paula Hartmann und wo ich so festgestellt habe, dass das ja auch so eine potenziell, weil das ist halt keine klassische Gitarrenmusik, sind keine klassischen Songstrukturen teilweise, aber halt nicht nur. Es ist sehr elektronisch angehaucht, was in meinen normalen Hörgewohnheiten keine große Rolle spielt. Autotune und so weiter. Und wie gesagt, diese minimalistischen Texte, die eigentlich eher so Satzfragmente ganz häufig sind, wo man sich dann den Rest dazu denken muss, das hat mich richtig doll inspiriert und hat dazu geführt, dass ich jetzt mal angefangen habe, meine andere Herangehensweise auszuprobieren beim selber Dinge erschaffen, selber Musik erschaffen. Nämlich, dass ich jetzt einfach angefangen habe, einfach mal Texte zu schreiben, ohne da eine Melodie im Kopf zu haben, ohne da irgendwie eine klare Struktur oder Idee, wie das Ganze dann letzten Endes klingen soll, sondern im Grunde, als würde man Gedichte schreiben, nur dass es keine Gedichte sein sollen, sondern schon für Musik gedacht sind. Und dass da vielleicht jetzt auch nicht alles extrem 100% gut ausformuliert sein muss. Ein bisschen mit dem Hintergedanken, naja, auch die Leute, die richtig gute Songs schreiben können, die konnten ja nicht von Anfang an richtig gute Songs schreiben, sondern die mussten das sicherlich ganz viel üben. Das ist natürlich. Ja in den allerseltensten Fällen so, dass man sich das erste Mal irgendwie
Es gibt solche hinsetzt. Ausnahmetalente sicherlich, aber auch die produzieren, glaube ich, viel, was nie veröffentlicht wird.
Weil es dann auch irgendwie nicht gut genug ist. Und dann hat das jetzt dazu geführt, dass ich angefangen habe, so verschiedene Dinge einfach aufzuschreiben, einfach auch mal so Gedanken streifen zu lassen, ohne jetzt einen klaren Plan zu haben, ich möchte einen Song schreiben über, sondern ich schreibe und gucke, wo es mich hinführt. Und hab da im Kopf durchaus so Musik, wie Paula Hartmann sie macht, dazu. ohne dass das garantiert ist, dass es dann irgendwann auch so klingen soll, weil ich weiß auch gar nicht, wie das geht. Dazu fehlen mir sämtliche Skills, irgendwie so studio-wise.
Was ist das Instrument da?
Ist das
alles vom Computer?
Ja, also überwiegend. Auch da gibt es auch mal Gitarren, da gibt es auch mal klassische Bässe, aber es ist vor allem Sounds, falls du weißt, was ich damit meine.
Klingt ein bisschen wie Christopher Nolan.
Ja, ein bisschen. Also das ist tatsächlich durchaus passend manchmal. Nicht bei allen Songs, aber bei manchen schon. Und das hat mich sehr doll bereichert in den letzten Wochen und Monaten. Wochen eher. Das Album kam am 8. März.
Cool.
Und deswegen wollte ich so gerne auch letzte Folge schon darüber sprechen, als es noch viel frischer war. Aber ja, kann ich ganz, 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 ganz toll empfehlen.
Also ich kann dir das mit Sicherheit sagen, das hast du mir noch nicht erzählt.
Ich weiß.
Auch nicht außerhalb des Podcasts. Das ist schön. Das ist ja genau die Art und Weise, wie ich immer Songs geschrieben habe. Erst über den Text und assoziativ und nicht auf den Song hin, sondern einfach los und dann irgendwie. Das war das Einzige, wie es für mich immer funktioniert hat. Da gibt es, glaube ich, ganz unterschiedliche Typen. Aber wenn das eine für dich nicht funktioniert, ist es schon irgendwie sinnvoll, mal was anderes auszuprobieren. Und dass das so ausgelöst wurde durch etwas, was man hört, kann ich auch sehr gut verstehen. Ich habe heute, das passt ganz gut dazu, auf dem Fahrrad lange über mich selber nachgedacht. hat verschiedene Anlässe gehabt. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich zwar, glaube ich, nicht egoistisch bin, weil ich vieles für andere tue und nicht meinen eigenen Benefit in den Vordergrund stelle, aber dass ich sehr egozentrisch bin. Weil ich gedanklich sehr doll bei mir bin. Ich beschäftige mich mit ganz vielem, aber ich irgendwie connecte ich es sehr doll mit mir selber. Mhm. Und gerade bei Musik, aber auch bei anderen Dingen, habe ich häufig den Gedanken, auch wenn ich es genießen kann und toll finden kann und anerkennen kann, das hätte ich gerne gemacht.
Also wenn dir irgendwas richtig gut gefällt, dann würdest du dir wünschen, du wärst derjenige gewesen, der auf diese Idee gekommen ist?
Ja, nicht auf die Idee, der das gemacht hätte. Also der irgendwie, da gehört ja alles zu irgendwie.
Ja.
Und daher kommt, glaube ich, auch mein Drang, Dinge erschaffen zu wollen, weil ich irgendwie, ich möchte, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ich möchte Sachen machen, die ich gut fände, wenn sie nicht von mir kommen würden.
Ja, verstehe ich.
Das ist eigentlich mein einziges Ziel im Leben.
Aber gleichzeitig bist du extrem niederschwellig, wenn es darum geht, Dinge, die vielleicht nicht so gut sind, trotzdem irgendwie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist ja auch ganz interessant.
Das stimmt, aber das sind meistens Sachen, bei denen ich eine gewisse Distanz dazu habe.
Mhm.
Also zum Beispiel habe ich kein Problem, mich auf die Bühne zu setzen und Schlagzeug zu spielen, weil ich nicht das Gefühl habe, ich könnte ein richtig guter Schlagzeuger werden und auch gar nicht das Bedürfnis habe, ein richtig guter Schlagzeuger zu werden. Aber es gibt Dinge, wo ich das Gefühl habe, vielleicht könnte ich das. Solange ich es nicht mache, das ist so Schrödingers Katze mäßig.
Mhm.
Solange ich es nicht mache, kann ich mir einbilden, dass ich richtig gut darin wäre. Und deswegen schrecke ich da vielleicht ein bisschen mehr vor zurück. Aber ganz viele Sachen, wo ich sage, das kriege ich okay hin, das ist präsentabel, aber nicht besonders gut, da habe ich kein Problem mit, das niedrigschwellig rauszuhauen.
Ich hänge noch ein bisschen an dem Gedanken, dass du gesagt hast, du bist egozentrisch. Ich habe neulich eine Kritik über dich gehört, die vielleicht dazu passt. Die ging auch ein bisschen in meine Richtung, aber mehr in deine. Es wurde gesagt, dass wir gelegentlich, aber vor allem du, wie war die Wortwahl, ungewollt herabwürdigend oder ungewollt von oben herab sind. Und als Beispiel wurde einerseits genannt, als wir unseren Live-Jahresrückblick gemacht haben und gerade nicht in der Aufnahmesituation waren, sondern eben wir unterhalten uns mit den Leuten, die da sind, online, war da jemand mit dem Namen Spiele-Wiese. Kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern, war aber wohl so. Ja. Und irgendwie klingelt da auch was. Und da haben wir beide...
Ich kann mich dran erinnern, wer von diesen vielen Leuten irgendwie mit uns geredet hat, mit uns
gruselt. Nee, dass wir diesen... Wir haben den Namen thematisiert.
Ja.
Spiele-Wiese. Und wir haben uns beide darüber lustig gemacht, wie blöd es ist, das so zu schreiben, statt in einem Wort durch. Spiele-Wiese, so ein Wort, warum mit Bindestrich? War ja nicht böse von uns gemeint, wurde aber so aufgefasst, dass einfach vielleicht jemand das nicht wusste oder sich keine Gedanken darüber gemacht hat, aber sich herabgewürdigt hätte fühlen können, wenn man das so sagt. Und das kann ich verstehen.
Ja.
Und ein anderes Beispiel wurde genannt, falls du dich erinnerst, ich habe dir mal gesagt, dass meine meine liebe Freundin Aileen sich mal überlegt hatte, gemeinsam mit ihrem Mann, dass unsere Fans der Belebusen genannt werden sollte. Und das hast du auf eine Art und Weise darauf reagiert, die dazu geführt hat, dass sie sich richtig schlecht gefühlt hat, dass sie diesen Vorschlag gemacht hat.
Tut mir leid.
Und ich verstehe komplett, wo es herkommt.
Also,
Ich kenne dich halt gut genug, um zu wissen, dass es halt gar nicht böse gemeint ist.
Und wir sind ja andererseits in ganz vielen Sachen super sensibel und auch gar nicht arrogant, im Gegenteil, sondern ganz. Aber es gibt so Sachen, und das mit Spielewiese ist vor allen Dingen eine Sache, da trenne ich das total von der Person. Ich würde niemals zu einer Person sagen, bist du bescheuert, dass du nicht weißt, wie man das schreibt. Aber wenn da einfach nur der Name steht oder dieses Wort steht, dann ist das sozusagen für mich irgendwie ein, da liegt was, ich nehme das mal und guck mal, oh, guck mal, das hat ein Delle hier. Das ist ja bescheuert. So, weiter geht's. Das heißt, ich habe gar nicht in dem Moment diese Perspektive, da hat jemand das vielleicht nicht gewusst oder vielleicht hat er das ja mit Absicht gemacht, vielleicht ist es auch ein Stilmittel, vielleicht ist es eine Designentscheidung, keine Ahnung. Das interessiert mich in dem Moment gar nicht, der Hintergrund, sondern mich interessiert dann vielleicht der Gag oder die Beschäftigung damit oder
aber
so.
Aber du verstehst schon, dass es sich so anfühlen kann, als würde man sich darüber erheben und belächeln.
Also
so.
Für mich ist es spielerisch und es ist bestimmt, ich würde sagen, es ist eher ignorant als arrogant, weil ich in dem Moment einfach...
Ich weiß gar nicht, das Wort arrogant kam gar nicht vor. Das hast du selber
reingegangen. Gesagt, oder sich erhebend oder so.
Ja, genau.
Sondern es ist in dem Moment einfach ignorant, weil ich... Es ist, man dödelt dann mit dem, was man da so vor sich hin liegt.
Ist aber eigentlich genauso schlimm wie Arroganz, finde ich.
Und das mit dem, ich sage nicht, dass es besser oder schlechter ist, aber es ist auf jeden Fall kein Gefühl der Erhebung.
Überlegenheit.
Kein Gefühl der Überlegenheit, sondern einfach ein spielerisches, argloses
Frotzeln,
ein raushauen und so. Und klar, da das ist ein großes Problem und das ist immer eine Abwägung damit, wie weit kann man gehen und das ist je besser man Leute kennt, umso mehr kann man das einfach machen.
Mhm.
Aber gerade wenn man in so einer anonymen oder auch in so einer krass asynchronen Situation ist, dass da zwei Leute reden und die anderen hören nur zu und können gar nicht irgendwie darauf reagieren, ist das natürlich, muss man vielleicht ein bisschen sensibler sein. Das kann ich verstehen. Und an den Belebusen kann ich mich erinnern, sehr gut erinnern, dass ich auch in dem Moment gedacht habe, oh, voll cool,
da hat sich jemand Gedanken gemacht. Die reden in ihrer Beziehung.
Die reden super cool. So, und dann komme ich jetzt da hier und dann musste ich jetzt irgendwie darauf reagieren. Und es war in dem Moment so, dass ich den Vorschlag, dass ich das sozusagen in der Sache, ich konnte dann gar nicht sagen, finde ich, weil ich fand es einfach nicht gut.
Ja.
Ich fand es einfach keine gute Idee, die Fans so zu nennen.
Das war vielleicht aber auch gar nicht ernst gemeint in the
first
place.
Kann sein. Also, aber es war total süß und niedlich und alles gut daran. Und ich erinnere mich daran, dass ich dann so ein bisschen Flucht nach vorn, das so zu einem Gag gemacht hat, so im Sinne von, ich hau einfach mal raus, finde ich doof. Weil das war der einzige Umgang, den ich in dem Moment damit hatte. Du weil sonst hätte ich so
abprallen lassen.
Ja, ich habe einfach nur...
Wie Teflon.
Ich habe es wie Teflon abgelassen. Und das tut mir total leid. Aber ich habe keine andere Handlungsoption, die nicht irgendwie verlegen peinlich gewesen. Deswegen dachte ich, ich muss jetzt einfach sagen, wie es ist. Ich finde es nicht so cool.
Naja, beim nächsten Mal könntest du einfach das anerkennen, was du gerade gesagt hast, was dir offenbar auch da schon im Kopf war.
Ja, war es mir. Ja, ja. Aber dann kommt man ins Stammeln und dann muss man spontan sein. Schwierig. Passiert.
Wir werden uns bemühen.
Trotzdem nicht richtig. Wir werden uns bemühen. Wir sind keine perfekten Menschen.
Aber ich finde es richtig, jetzt ganz ohne Ironie, ich finde es super, solche Rückmeldungen zu bekommen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Learning, das können alle für sich mitnehmen. Man sollte nicht annehmen, dass Leute etwas tun, was einen schlecht fühlen lässt, mit dem Ziel, dass es einem schlecht geht, sondern ganz oft ist das einfach dann irgendwie unbedarft und unüberlegt.
Ja. Oder vielleicht auch hilflos.
Und man kriegt das ja auch dann als Mensch, von dem das ausgeht, gar nicht mit.
Richtig.
Und deswegen braucht man den Spiegel.
Ja.
Und wenn man dann in den Spiegel guckt und sagt, jo, das war nicht mein hübschestes Gesicht, danke dafür, dann haben doch alle was davon.
Genau. Das heißt nicht, dass es in Zukunft nicht passieren wird. Das heißt auch nicht, dass ich mich jetzt kontrollieren werde, weil dieser Podcast lebt auch ein bisschen davon, dass ich mich nicht so fühle, als ob uns irgendjemand zuhört.
Weiterhin.
Das bringt, glaube ich, auch viele positive Sachen mit sich und führt zu einer gewissen Natürlichkeit. Das macht es nicht richtig. Aber das bedeutet, es wird in Zukunft möglicherweise auch passieren. Ich möchte trotzdem gerne weiterhin darauf hingewiesen werden. Und es ist auch schön zu merken, dass das Also wenn du jetzt irgendwas zwischen Spiele wie erinnere ich nicht. Da würde ich auch sagen, keine Ahnung. Das war das die Person, egal, die betroffen ist oder selber, die sich
gemeldet hat? Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Keine Ahnung, was ich da gemeldet habe. Okay, aber bei der anderen Sache ist es so, dass das deswegen funktioniert, weil ich damals schon gemerkt habe, das war irgendwie nicht so sauber. Und wenn das jetzt noch zurückgespiegelt wird, dann verstärkt sich das und dann bestätigt sich dieses leicht schiefe Gefühl.
Ja.
Und das finde ich gut. Also Daumen hoch, Aileen, ist auch nicht selbstverständlich, dass man sowas rückmeldet. Denn häufig, wenn man irgendwie sich schlecht mit was fühlt, behält man das für sich. Dann fühlt man sich vielleicht selber sogar schlecht. Das ist einem peinlich. Dann, oh nein, ich habe einen blöden Vorschlag gemacht. Also es tut mir leid, es lag nicht an dir, es lag an mir.
Ich sage ja immer, ich bin der King of Empathie.
Ja.
Aber wenn ich der King of Empathie bin, dann ist Aileen the Goddess of Empathy.
Goddess.
Würde ich sagen. Also,
habe ich mal kennengelernt?
Nein.
Ein Glück, dass wir doof hätten, dass ich es nicht erinnert hätte. Also ein Glück, dass ich es.
Ich habe es verstanden. Ne?
Ich hab's nicht verstanden. Ein Glück, dass ich es nie kennengelernt habe.
Das kann man auch gar nicht so verstehen. Mach dir keine Sorgen. Ich würde gerne zum Ende kommen.
Das hat mich Aileen ganz nervös gemacht hier.
Ja, gut. Dann
habe ich ganz aus dem Tritt gebracht.
Reg dich das im richtigen Maße an.
Ja, so soll es sein.
So soll es sein. Ich möchte mit einer schönen Formulierung enden, die nicht dieselbe ist wie sonst immer, sondern eine andere.
Oh, die andere fällt weg?
Doch, nee, die fällt nicht weg. Aber es ist eher wieder ein Gedankenspiel. Ich habe neulich in einem Gespräch mit einem guten Freund, hat er diese Formulierung benutzt. Da ging es darum,
Ich weiß, welcher Freund.
Genau, weißt du. Da ging es darum, Menschen besser zu machen, so im Kontext Lehrer, SchülerInnen, aber jetzt nicht auf dem Bildungssektor gesehen, sondern ich bring dir was bei, du bringst mir was bei. Oder du kannst was ich nicht kann und ich möchte es lernen oder umgekehrt. Und da hat er gesagt, die Aufgabe des Menschen, der was kann, ist es, dem Menschen, der es noch nicht kann, den vergessen zu lassen, dass er es nicht kann.
Mhm.
Das fand ich sehr, sehr, sehr schön. Und das war darauf, da ging es auch um Musik und da ging es vor allem darum, dass es bei zum Beispiel Musik, da gibt es aber viele andere Beispiele auch, man dann so richtig gut wird, wenn man aufhört, drüber nachzudenken. Also beziehungsweise dann vielleicht viel besser ist, als wenn man irgendwie verkrampft und verstockt ist, sondern wenn man mal einfach sich traut, loszulassen und dann anfängt rumzuprobieren und dann irgendwie entsprechend auch seinen eigenen Stil zu finden. Das fand ich sehr, sehr schön.
Deswegen finde ich das vor allem sehr passend, weil genau das passiert ist, als ich mit ihm Musik gemacht habe.
Mhm.
Also der sagt das nicht nur, der lebt es auch.
Wir können auch sagen, es war Benno, er war schon bei uns zu Gast. Genau.
Alles über Musik oder so. Nee, alles einfach
nur alles über Gäste. Eins, zwei. Ja. Zwei.
Ja. Das hat er weise gesagt.
Also man muss jemanden vergessen lassen, dass er oder sie etwas nicht kann.
Also diese Starre, die man empfindet, weil man denkt, oh nein.
Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich krieg das nie so hin.
Dann geht man nicht an die Sache ran und dann findet man auch keinen spielerischen, natürlichen Umgang damit.
Genau.
Und dann findet auch kein Lernen statt, sondern nur ein Probieren aus Angst oder auch nicht probieren. Ja, verstehe ich.
Und in ganz vielen Momenten meines Lebens habe ich das im Vorfeld schon verinnerlicht gehabt, zumindest so ansatzweise, ohne dass ich das wusste. Ein Motto von ganz vielen Dingen, die ich nicht kann, von mir ist immer, kann ja nicht so schwer sein. Also, keine Ahnung, wenn es jetzt, als ich zum Beispiel bei meiner Arbeit neu angefangen habe vor rund 4 Jahren, gibt es ein komplett für mich neues Computerprogramm. Wo man alles Administrative macht, alles einträgt, alles dokumentiert, scannt, abheftet, wie auch immer. Und ganz, 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 ganz häufig sind dann Leute immer zu mir gekommen und haben mich gefragt, wie das oder dieses geht. Und ich hatte nie eine Fortbildung. Ich habe das quasi nicht beigebracht bekommen. Ich habe das alles selber per Try and Error. Ich habe da auch durchaus Scheiße gebaut das ein oder andere Mal. Habe daraus aber gelernt. Und weil ich einfach mit der Einstellung reingegangen bin, wird ja wohl nicht so schwer sein.
Ja.
Und das hilft ganz oft. Ich stelle mir immer vor, okay, andere Leute können das auch, dann kann ich das ja wohl auch.
Ja.
Und das hilft ganz häufig, weil man sich dann nicht selber blockiert.
Und die anderen Leute, die das auch können, haben das auch gelernt und sind auch keine Übermenschen, die irgendwie...
Genau.
Also es gibt natürlich Menschen, die können Dinge, die man nicht kann und die man auch nicht erlernen kann, weil die bestimmte Skills und Fähigkeiten zu lernen, aber das ist wirklich gar nicht mal so viel. Ich glaube, die meisten Dinge können die meisten Menschen irgendwie schon hinkriegen.
Und ich glaube, wenn du relativ selbstreflektiert unser Alter erreichst, kann man das auch ganz gut einschätzen, was man vielleicht doch nicht kann, ohne dass man es erstmal probieren muss.
Hm. Und trotzdem kann ich immer noch nicht besser Gitarre spielen als mit 16.
Nee, weil du es aber einfach auch nicht übst.
Ich habe einfach, ich kann einfach nicht vergessen, dass ich es nicht besser kann.
Versuch es mal. Vielen Dank.
So langweilig.
Musst du richtig coole Musik mitspielen. Oder du musst richtig schwierige eigene Songs schreiben. Richtig anspruchsvolle. Wo du richtig abflexen musst auf dem Griffbrett.
Ich mache das einfach zu einem coolen Ding, Musik so zu machen, wie ich es, genau, gerade so wie ich es mache und kann.
Ja.
Das wird einfach ein Stil dann.
So sind viele Stile entstanden.
Punkmusik.
Ja. Feinurlaubssound. Hat in den 80er Jahren keine Zerre gehabt, also keine Gitarrenverzerrung, weil er keinen hatte. Das ist so einfach. Deswegen klingen die 80er Ärzte, wie sie klingen. Das ist doch ganz gut eigentlich.
Ja.
Außer Not eine Tugend machen. Okay, was für eine Folge, meine Herren. Da war jetzt wirklich emotional, das war ein Ritt. Das war wirklich ein Ritt von krassen Massenmord und ethnischer Säuberung zum Holocaust. Ich meine, zu den Druckern. Zu Liebe, zu Musik und am Ende waren wir wieder nur super selbstreferenziell. Und wir haben es schon wieder nicht geschafft, das habe ich mir auch schon seit längerer Zeit vorgenommen. Ich würde gerne nochmal über den Nahostkonflikt mit dir sprechen, irgendwie mit den neuesten Entwicklungen.
Ganz das aktuell angeheizt durch den Angriff auf den Iron Dome.
Vorher schon. Aber das treibt mich um. Wir
haben schon so viel über Israel
gesprochen. Ja, aber ich habe das Gefühl, nicht Dinge klar und richtig stellen, aber ich glaube nochmal neu einordnen, weil das ist mein Eindruck, hat sich, seitdem wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, haben sich da noch mal ein paar Perspektiven aufgezeigt. Und über die möchte ich gerne sprechen, aber nicht mehr heute. Und vielleicht auch nicht beim nächsten Mal. Das machen wir dann je nach Lust und Laune. Hast du noch was?
Ich fühle mich auf eine gute Art schlecht.
Und genau das wollte ich erreichen.
Ich fühle mich, also als ob das war so ein bisschen Cleansing. So, dass man einfach mal in verschiedenen Bereichen
Katharsis.
Fehler zugeben kann, Abbitte leisten kann. Das ist okay. Muss nicht immer die goldene Statue sein, die man sich aufgebaut hat. Und für die andere einhalten. Ja, gut. Nee, es geht mir gut damit.
Schön, das freut mich. Mir geht's auch gut.
Schöne Grüße an Aileen.
Die nächste nur für Folge wird wahrscheinlich dann Aileen ereilen.
Aber das dauert noch.
Das dauert noch, dann brauchen wir lange, lange Zeit zwischen.
Das können wir nicht alle paar Wochen einfach so raushauen.
Nee, das geht nicht, dann entwertet das.
Verschachert
das auch. Genau, das nun nicht.
Nee.
Das nun nicht. Vielen Dank fürs Zuhören, wir sind in spätestens 2 Wochen wieder da. Und bis dahin sagen wir, gehabt euch wohl.